Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Yo.
Yo, Mann, wir haben gerade über Biene Maja geredet.
Das stimmt.
Ja.
Es wird Zeit, Getränke zu öffnen.
Absolut.
Es gibt schließlich einige neue Champs bei All Elite Wrestling, auf die man anstoßen könnte.
Heatwave, ich dachte, wir reden über NXT Heatwave. Nicht? Okay, reden wir über All In.
Weiß ich nicht genau, ob ich das irgendwie... Also ich habe Heatwave tatsächlich angefangen zu gucken und es fängt halt an mit so bisschen so, ne, B-Roll, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, so rund um das Thema Hitzewelle. Und ich weiß nicht, ob ich das dieser Tage irgendwie pietätlos finden soll. Aber keine Ahnung. Naja.
Ey Mann, ist der Name, ist das Programm. So, cheers.
All in. Mm. Shoutout an die Schwitzkasten-Reisegruppe.
Yes.
Die in London war. Ja, das ist das Wichtigste, was ich sagen wollte. Alles andere ab hier, also ich habe meinen Dienst getan, alles andere überlasse ich dem Zufall.
Ja, die ethische Pflicht wurde erfüllt.
Ja.
Ich hoffe, es sind alle wieder zurückgekommen, die da waren. Mit Sicherheit waren auch noch irgendwelche anderen Menschen aus der Hörerschaft dort. Ich glaube, ja. Euer Trip hat sich gelohnt.
Kann sein.
So viel kann ich vorwegschicken. Holy moly. Wir sitzen hier an einem Schwitzwoch.
Das ist korrekt.
Was faktisch der dümmste Tag ist, um abends eine Review aufzunehmen oder generell eine AW-Episode.
Ja.
Weil Dynamite gleich schon wieder geschieht und gewisse Dinge passiert sind.
Ja, ja, kaum, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben, wird die Hälfte von dem, was wir sagen, vermutlich überholt sein. Aber so ist das Leben jetzt auch einfach mal.
Ja gut, überholt weiß ich halt nicht, ne? Wir reviewen ja noch ein bisschen. Ja, aber alles so, was so Richtung Ausblicke geht und so, ne? Also Reviews sind ja eigentlich auch immer so ein bisschen Ausblick.
Ja.
Das ist dann schon ein bisschen. Na gut, aber mein Gott, müssen wir durch, müssen alle durch.
Ich glaube, es gibt wirklich Schlimmeres.
Ja.
Ja, auf vielfachen Wunsch. Nun also unsere Takes zu AEW nach All In. Und vielfacher Wunsch sind, glaube ich, so 3.
Ja, sind immer die 3, die auch damals bei Jesus in die Kirche kamen, als die katholische Kirche kurz nach Jesu Geburt schon in der Krise war.
Ja.
Und ich bringe den so oft und ich kriege immer nicht das Zitat aus der Bibel genau hin. Und wenn nur 3 eintreten in mein Heim,
Shit
wahrscheinlich, dann ist es immer noch eine Hostie wert, gebrochen zu werden. Ich weiß es echt nicht. Theologie studiert, Alter.
Ja.
Weiß es nicht.
Nun.
Lukas und ich haben Sonntag oder Montag All In geguckt.
Montag.
Montag war es.
Montag.
Hui.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
Hui.
So viel zur Review.
Ohne Scheiß.
Ja. Du bist, glaube ich, völlig unbefleckt in diese Review reingegangen, hast überhaupt gar nichts von den Vorwochen an AEW mitgenommen?
Nee, ich habe so die 1-2 Monate vorher gar nicht geguckt.
Ich habe mir die 1-2 Monate davor innerhalb von einer Woche reingezimmert in mein Gehirn.
Ja.
Ja, dementsprechend war das auch echt viel Matsch. Ich habe keinen Bezug zur Zeit. Mhm. Bei AEW. Also es kann sein, dass alle Dinge, die mir super plötzlich vorkommen, derbe lange gedauert haben, aber eigentlich nicht. Also es ging schon. aber es ist trotzdem ein wilder Ritt gewesen, auf jeden Fall.
Ist ja tatsächlich ein Ding bei Storylines, ne? Ob die sich irgendwie langziehen, ob die sich gut ziehen.
Ja.
In deiner subjektiven Wahrnehmung dann, wenn du das alles natürlich in 3 Tagen guckst oder so, dann dann wirkt so eine Storyline auch mal anders.
Ja, ja, schon. Aber ich, also... Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht so problematisch, um ehrlich zu sein. Dazwischen lag ja auch noch ein anderes Pay-Per-View. So.
Ja, stimmt.
Deswegen, und das habe ich auch noch mir dazwischendurch dann reingezogen, so im Schnelldurchlauf. Insofern, also das ist ja auch so eine Trennung dann, ne? Effektiv vorhanden, ja, zwischen, ich habe vergessen, wie das letzte Pay-Per-View hieß. Wahrscheinlich irgendwas mit
Boah.
Ein Wort mit Uschen am Ende, könnte ich mir vorstellen.
Ja, stimmt. Oder irgendwas kommt.
Redemption.
Ja.
Ist nicht Uschen, aber Schen. Mit Emschen.
Schön.
Das ist halt so eine Zäsur und ich glaube, zwischen Redemption und All In lagen dann 5 Wochen oder sowas. Also es ist schon noch konsumierbar.
Ja, Claudio Castagnoli ist gerade auf deinem Laptop-Bildschirm aufgeploppt.
Ja, Claudius Castagne.
Ja. Ja,
ey. So. Ja, insofern, also ne, wir haben unterschiedliche Bildungsstände quasi reingehend in dieses Event.
Ich habe, also eigentlich wie in der Schulzeit, ich habe wieder einfach die ganzen Stunden geschwänzt, bin nur zur Prüfung gekommen, habe mich da irgendwie durchgemogelt und sitze jetzt hier. Ja. Also das ist mein AW-Turnus. Ja.
Wundervoll. War auch schon mal andersrum.
Das stimmt.
In der Vergangenheit. Ja, deswegen, aber der aller Transparenz halber jetzt einfach mal vorweggeschickt.
Ja. So du hast mich ja während der Show abgeholt und immer. Also Videopackage haben es zum Teil irgendwie dann doch auch gut gezeigt wieder, aber du hast mir das meiste erzählt, was so im Vorfeld war. Ja, Leute, ich kann vorwegschicken. Es war eines der besten AW-Pay-Per-Views, die sie je gemacht haben.
Glaube ich auch.
Ich habe, glaube ich, noch nie so ein rundes Pay-Per-View-Event gesehen. In Gänze, wirklich so, was Produktion angeht, Wrestling, Card-Aufstellung, was wann kommt, wie lange die Matches sind. Ich hatte bei keinem Match das Gefühl, dass irgendwie zu wenig oder zu viel Zeit gebraucht oder verschwendet wurde. So, es war wirklich. Es war rund, so, und das hatte ich in den letzten, keine Ahnung, 7 Jahren selten bei AW Pay-Per-Views. Da waren immer so Dinge drin, die mich so rausgerissen haben oder irgendwie so ein Dorn in der Seite waren, aber hier nicht. Hier All In 26 hat gut gefickt.
Auch hier wieder Transparenz halber, alles, was wir sagen, schließt explizit die Pre-Show aus.
Ja.
Die ja auch nochmal so lang ist wie ein Pay-Per-View.
So. Ja.
Durchschnittliches NXT-Event ist ungefähr so lang, wie die Pre-Show von All In war. Die haben uns jetzt nicht reingezwiebelt. Das heißt, wir sind auch in das Trios Roulette Royale so mitten reingeworfen worden. Das damit begann die Show für uns.
Ja, sehr oft so, ne, bei den Pay-Per-Views momentan.
Genau, dass da so ein fliegender Start quasi drin ist.
Ja, aber auch das passt zu dem runden Gesamtgefühl, was ich habe. Das ist jetzt in der Main-Show 4 Stunden und ein paar zerquetschte 15 ja, oder so.
Sowas.
Mhm. 4 Stunden 15 Wrestling gab. Das ist für AEW, glaube ich, eine gute Zeit.
Da ist es auf jeden Fall nicht drüber gewesen. Ja. Das war, und die Matches konnten das schon tragen. Also wir haben hier und da ein bisschen geskippt mal.
Ja.
Aber es hielt sich tatsächlich in Grenzen. Deswegen haben wir diesen Podcast auch nicht vorher aufgenommen, weil der Abend dann einfach schon lang genug war.
Stimmt.
Muss man fairerweise sagen. Ja. Wir haben uns die Option offen gehalten, aber das Event hat uns halt drin gehalten und es war uns dann eben wichtiger, das zu schauen, als euch früher diesen Podcast auf die Ohren zu geben. Sorry, not sorry.
Das stimmt.
Es war wirklich gut. Es war wirklich gut.
Ja.
Punkt.
Hatte dann aber den negativen Effekt auf meinen Wrestling-Konsum, dass ich direkt einfach jetzt irgendwie SmackDown und Raw geguckt habe und einfach schon gar keinen Bock mehr hatte auf die Shows, so, weil es einfach aus dem AEW kommend zu gutes Wrestling gab, was ich irgendwie dann wieder bei WWE nicht ertragen konnte. So. Das heißt, ich brauche erst wieder Abstand, um WWE wieder gucken zu können.
So. Oder NXT als fließenden Übergang dazwischen. Oder AAA oder sowas.
Ja, irgendwie so irgendeine andere Show halt als Raw oder SmackDown, so, ne? Um da wieder reinzukommen. Aber ja, ich habe auch bei All In wieder gemerkt, einfach, wo die Stärken liegen und wie sich AEW einfach gemacht hat und wie, nicht nur, weil es jetzt das fetteste Event von dem, das fetteste Event des Jahres war, aber wie sich da einfach die Dinge gefügt haben, so, die noch vor vielleicht 3, 4 Jahren oder so einfach noch nicht in der Form, geil waren.
Mhm.
Da geht jetzt einfach viel Gutes zusammen.
Ey, und eine Sache, die mir tatsächlich gerade jetzt bewusst wurde, ist, also wir haben dieses Assessment, dass AEW sich gefunden hat und einfach seine Linie jetzt so ein bisschen hat, ne? Mhm. Und sich auf das besinnt, was sie gut können, gut ist sogar untertrieben, einfach wirklich hervorragend machen.
Ja.
Und das andere so ein bisschen beiseite kehren, zumindest wenn wir dann in die Pay-Per-Views gehen, so in den Weeklies ist es durchaus auch gerne mal ein bisschen Kraut und Rüben, aber ist auch in Ordnung, dafür sind die ja auch da. Man muss ja irgendwo Sachen ausprobieren können in diesem Zirkus namens Wrestling.
Ja.
Und wenn All In eines sehr gut gemacht hat, dann mir ungefähr in allen Konstellationen davon, und das haben wir zuletzt bei vielen anderen Events, gerade von WWE auch oft kritisiert, so, dass es da nicht so war, aber AEW hat es hier echt gut bekommen, hinbekommen, mir auf den Punkt bei All In das Beste aus dieser Fehde jeweils zu geben, so, also dieses Highlight, was dann am Ende steht, so, weißt du, dieses, ich hab ja in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass ich so dieses Dream-Match-Ding aus dem Nichts, einfach nur um des Matches willen, nicht so fühlen, so. Das ist dann zwar ein geiles Match, das ich mir dann wirklich gerne angucke, aber davon bleibt mir dann nichts danach, so.
Klar.
Das hält nicht so wirklich nach. Und ey, bei All In, das hatte alles weitgehend oder viele Sachen, wirklich die allermeisten, sind einfach mit Spannung aufgeladen worden, und das, damit meine ich jetzt gar nicht den Ausgang, sondern einfach mit etwas, das in mir eine Anspannung, eine Erwartung, eine Freude oder was auch immer erzeugt hat, irgendwie eine Art von emotionaler Bindung in das Ding rein, so.
Ekel
und
auch.
Genau, jedes Match hat am Ende wirklich ein Highlight dran gesetzt, so.
Ja.
Und in das ist halt echt nicht selbstverständlich, so, weil ja. Gerne mal ist es halt auch einfach nur ein Haken an eine Story und dann geht's halt irgendwie weiter. Denn auch nach Pay-Per-Views muss ja nicht alles enden. So. Mhm. Ne? Dinge können dann ja auch nahtlos weitergehen, eine Fehde kann weiter bestehen und so. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ob hier das alles jetzt geendet haben muss, aber alles hat ein Highlight bekommen an diesem Punkt. So. Jede dieser Konstellationen. Und das ist schon sehr gut zusammengebuckt, muss ich sagen.
Ja, Highlight auch in der ganz individuellen Narrative der Fehde oder des Matches, so, ne?
Ja.
Irgendwie. Die waren halt irgendwie alle unterschiedlich. So, es ging immer um andere Dinge. Die Highlights in den Matches wurden irgendwie gut divers gestreut. So, ja. Es war kein Match auf der Card, das irgendwie da nicht hingehörte, so, in die Main Card. Alles hatte irgendwie seine Rechtfertigung. Ja.
Und Dings. Kein Sicko-Shit da, so wirklich. Also Moves natürlich. Aber
Digga, hast du das Main-Event gesehen?
Ja, nein, Moves ist klar, ne? Aber ich meine jetzt so keine Blutschlacht.
Kein Bluten, ja.
Es wurde niemand
ja.
geschächtet.
Boah, ich fand's schon sickig, aber ja. nicht blutsickig. Ja.
Ja,
aber ich glaube, zu Sicko zähle ich einfach noch auch diesen ganzen anderen. Da zähle ich so Darby Allin-Shit oder Brutalität im Main-Event zu und so.
Natürlich, also ja, definitiv, aber so dieses, weißt du, dieses Gory-Ding, was AEW zwischendurch auch wirklich sehr für sich geclaimed hat, was vielleicht aber auch in eine Saison hat, so, also so um Blood and Guts herum, weißt du? Keine Ahnung, aber das war hier jetzt gar nicht so Thema. Man hat gefühlt in keinem Match eigentlich mit Absicht was mit Blut erzählt, sondern wenn, dann weil es irgendwie passiert ist, vom Gefühl her zumindest. Oder gab's einen glasklaren Blade-Job?
Ach, bin ich mir jetzt Blade-Job glaube ich nicht, aber im Main-Event hat man es glaube ich ganz bewusst in Kauf genommen, dass es halt passiert.
Na klar.
Also Main-Event schon. Da war auch durchaus viel Blut so bei Ospreay vor allem. Aber nee, das andere war nicht unbedingt gewollt. Also Mercedes Monets blutende Fresse war ganz sicher ein Unfall. Es war eines der hygienischsten AEW Pay-Per-Views.
Da haben wir die Headline.
Ey. Oh, ja.
Herrlich.
Hygienezertifikat.
Ja.
Vom Schwitzkasten erstellt. Geil.
Wundervoll.
Ja.
Ja, sehr schön.
Ey, aber zum Blut so, ne? Es ist auch wieder so lustig, wenn man jetzt irgendwie so das Main Event oder so gesehen hat vor ein paar Tagen und dann jetzt Raw geguckt hat. Ich weiß nicht, ob du da schon dran warst.
Nee.
Da sind halt auch Blutszenen am Anfang direkt. Die werden halt von Netflix geblurrt.
Mhm.
Also du siehst dann das halbe Gesicht von Jey Uso in dem Fall. Und es ist so albern. Ja, aber auch Moves mittlerweile. Irgendwie gab es so einen Move auf ein Auto von wem, siehst du dann. wurde der Moment, wo der Impact passiert, wurde von Netflix rausgeschnitten.
Verrückt.
Es ist absoluter Wahnsinn, ja. Als wenn das so eine Gegenreaktion nochmal wäre. Ich weiß nicht, ob Netflix das schon mal gemacht hat. So gegen Brutalität im Wrestling. Also ich habe keine Ahnung, was das sollte. Hm. Ja, ganz interessant. Achtet mal drauf.
Jo. Thema für nächste Woche.
Jo. Ja, Mann, ey.
Gehen wir rein?
Können wir machen. Ich hätte Bock tatsächlich einfach mal ganz ungewöhnlich ein bisschen chronologisch mal durchzugehen, weil zu manchen Sachen hat man ein bisschen mehr zu sagen, zu manchen weniger.
Ja, und dann arbeiten wir uns zum großen Highlight vor, ja.
Ja, weil für viele, die das jetzt hören, ist das ja auch schon wahrscheinlich ein bisschen her, dass es geguckt wurde. Die meisten gucken es halt irgendwann diese Woche und so, ne? Aber viele haben es wahrscheinlich schon irgendwie Montag oder so geschaut, deswegen kann man dann auch nochmal so ein bisschen mit Chronologie ein wenig ins Gedächtnis rufen.
Ja.
Was da denn so war. Ey, eins noch zu diesen komischen Sachen bei AW, ne? Wenn mal irgendwas weird ist, so. Also bei dem Event waren ja auch so ein paar weirde Sachen, wenige so fehlerhafte Sachen und so. Die wurden aber alle irgendwie so lustig gelöst. Ich muss bei AW ganz oft lachen, weil irgendwas ist. Jericho 2026 finde ich Gottes Scheiße, braucht kein Mensch, aber ich finde ihn halt auch auf eine Art lustig. Weil es halt so katastrophal dann ist. So, also ich habe, wenn man sich irgendwie drauf einlässt auf AW, das konnte ich irgendwie bei All In sehr gut, dann sind die Sachen, die mir an anderen Tagen irgendwie blöd vorkommen, irgendwie mehr lustig und albern. Was dann okay ist, weil Wrestling. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich.
Wobei wir uns beim Gucken schon über Jericho ein bisschen abgefuckt haben.
Ja, es gibt Grenzen. Jericho ist eine davon. Aber ja, verstehe ich, was du meinst. Es gab, also ich finde, einer der besten Momente, wo was lustig auffangen angeht oder Präsenz angeht, ist Justin Roberts zuzuschreiben, aber dazu kommen wir noch.
Absolut.
Also
absolut.
Der Dapper Yapper einfach. Also man kann sein eigenes Versagen nicht besser auffangen als er.
Ja.
Das ist wirklich unfassbar. Aber dazu kommen wir noch.
So, ein wichtiger Skill im Leben.
Absolut. Wirklich. So. Wirklich.
So wichtig.
Ja.
Leben kontern. Dummheit kontern, sich selbst kontern.
Sich selbst kontern.
Ja.
Ja. So, ja. Dann gehen wir doch rein. Was gibt uns die Card als allererstes?
Es fing quasi mit
diesem Trios Roulette Royale.
Ja, aber es fing dann quasi echt so mit 12 an, ne? Das war so eine der ersten Minuten. Ich glaube, die erste Minute hat wirklich 12 und New Level dann gezeigt.
New Level?
Die Schnauze.
Wer ist das?
New Level. New Level.
Warte.
Level. New Level. Okay. Es geht, aber hört sich auch irgendwie an wie Phil.
Level. Level geht nicht gut. Ja.
Phil Neville, kennst du noch?
Ja.
Ist der wirklich Phil?
Nee, der hieß irgendwas mit A, glaube ich. Adrian.
Adrian Neville, ja. Du hast,
stimmt. Aber Phil Neville könnte sein Bruder sein.
Nee, Mann, Phil Neville ist einer der legendärsten englischen Fußballspieler.
Ach so, aber hieß der Phil?
Ja, sein Bruder, also es waren zwei Brüder, die Neville-Brüder, englischer Nationalspieler auch. Ich glaube, Phil war der weniger erfolgreiche von beiden. Wie ist denn der andere?
Okay, Phil Neville existiert tatsächlich. Hi, Philip John Neville.
War der nicht sogar englischer Nationaltrainer?
Weiß ich nicht genau, so schnell bin ich nicht. Bla, sein Bruder ist Gary und Gary Neville hätte ich gekannt.
Gary Neville ist der erfolgreichere, genau.
Ja, ja.
Gary Neville, Gary Neville quasi Jey Uso. Phil Neville, Jimmy Uso.
Ja, sehr gut. Ja.
Alle aus Ozeanien stammend. Ja.
So. Ja, also genau, Swerve und dann Kofi und Austin Creed kamen als seine Gefährten für das Trio, das sie dann gebildet haben,
ja,
heraus für dieses Match.
Gewinnen den Bums auch direkt.
Ja.
Alter, das ging 40 Minuten, die Nummer. Richtig heftiges Ding. Das meiste davon, oder vieles davon in der Pre-Show. Ja, also AW All In natürlich auch mit Wembley und so, da wollen alle einmal Gesicht zeigen. So, ne?
Ja, ja.
Man hat wirklich alle Menschen des Rosters in dieses Event geworfen.
Gefühlt.
Ja, und hier war halt ein Match, wo man das sehr gut machen konnte.
Ja.
Wikipedia hat hier so eine lustige Statistik unten stehen. Da wurde halt echt aufgezählt, so was die einzelnen Trios, Teams da so gemacht haben.
Stark.
Ja, finde ich heftig.
Ja, also bemerkenswert vielleicht dann, also tatsächlich, Swerve und Kofi und Austin Creed sind jetzt AEW World Trios Champs, haben dem ebenfalls erst kürzlich zusammengewürfelten Team, das Bandido gerne The Good, The Bad and The Ugly, aber auf Spanisch nennen wollte, ich weiß nicht, was das heißt, mit also aus Brodido und Adam Page, die Titel direkt wieder abgenommen. Generell etwas, das sich bei All In durchgezogen hat, ist, Leute, die Titel erst vor kurzem gewonnen haben, verlieren sie wieder, muss man fairerweise sagen. So diverse sozusagen Brücken-Championships wurden da abgelöst und das ist jetzt einer davon.
Sind alle Titel gewechselt bei diesem Event? Nee? Boah, viele.
Oder? Warte mal, jetzt muss ich tatsächlich gucken. Also nein, weil nicht alle standen auf dem Spiel, aber sind alle Titel-Matches?
Nein, natürlich alle Titel-Matches, die halt auf dieser Karte waren, aber ich glaube, es...
Nee, Cope und Cage haben verteidigt.
Einzige.
Und ich glaube, das war tatsächlich der einzige Fall. Ja,
krass.
Crazy.
Okay, auch heftig.
Selbst in der Pre-Show, ne? Ja. Mit Persephone.
Ja, krass. Alter, ich sehe gerade in dieser, um wieder zum Trios-Match zu kommen, ich sehe gerade, dass Hangman und Brodido einfach gar keine Eliminations hatten.
Tja.
Hangman, Alter, warum kommt der einfach so zurück? Ey, bring ihn doch einfach mit Impact zurück.
Der ist mit Impact zurückgekommen. Wenn du das Publikum dir anguckst und die Reaktion und wenn du direkt Titel gewonnen im ersten Match, das ist schon stabil.
Ja, ist nicht das, was ich für Hangman Page sehe, Alter. Kurze Haare sehe ich auch nicht.
Stehen ihm gut. Gut aussehender Mann. Hat nie besser ausgesehen.
Nee. Ja. Ja, ich weiß nicht, das tut mir ein bisschen weh, dass er jetzt auch so ein Trios-Ding ist und sowas. Immerhin Bandido auch ein bisschen Cowboy-mäßig.
Hangman wird das Folgende machen. Er wird nacheinander, also ich meine, er ist zurückgekommen in den Shows und hat gesagt, so ja, also ich bin ein Mann, ich halte mein Wort. Dreht dann halt einfach nicht mehr um den World Title an, aber es gibt ja noch alle anderen Titel und der wird jetzt nacheinander alle davon gewinnen.
Meinst du, der holt alle?
Alle. Ja, also das ist seine Aufgabe jetzt.
Das wär tatsächlich geil.
Und Hangman wertet im Zweifelsfall jeden Titel auf. Also ich finde so Bro, Dido und Hangman ist für einen Trios-Title schon eine Hausnummer so. Und dann kann auch jemand wie Swerve, der halt auch ein Ex-World-Champ ist, so bei AEW, ne? Mit einem neuen Team aus, also einem der höchst dekorierten Tag-Teams der WWE-Geschichte, diese Titel tragen, das ist schon eine Ansage. So, also ich finde es nicht so low, wie du das jetzt wahrnimmst. Ich check, wo du herkommst, aber ich sehe die Geste dahinter und ich finde das für das, was AEW halt mit so mit so Team-Wrestling macht, so, ne? Weil Tag-Teams denen ja am Herzen liegen, offenkundig. So, das sagen die Young Bucks auch immer wieder. Und das zeigt diese Trios-Division auch nochmal. Da sind so crazy Namen drin und die Matches machen so verrückt Spaß. Ich finde das geil. Also wirklich, ich feiere das hart ab. Sag ich dir, wie es ist.
Ja, ich bin einfach nicht so der Team-Wrestling-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. So Tag-Team-Wrestling interessiert mich am wenigsten von allen. Das spielt da mit rein, aber du hast vollkommen recht, AEW legt da sehr viel Wert drauf, was da auch einfach daran liegt, dass die Young Bucks einfach ein legendäres Tag-Team sind und die Show da als EVPs schmeißen, so, ne?
Ja.
Also die haben schon Bock auf Tag-Team-Wrestling und haben ja auch keine Konkurrenz irgendwie in den Staaten so. Bei WWE spielt das gar keine Rolle. Und dann diese Trios halt auch mit einem riesigen Roster natürlich auch ein smarter Move, so, ne? Dann kriegst du die Leute halt alle unter.
Safe.
Rein matchtechnisch macht schon Spaß, ja. Ja. Ja, nun, die gewinnen das hier direkt. ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie sich Kofi und Creed dann so nach diesen vielen Jahren, Kofi immer nur bei WWE gewesen und so, in die Gangart von AEW einfügen. So, das ist schon auch einfach eine andere Nummer. Ich weiß nicht, ob du dich an Ricochet erinnerst damals. Der hat in der Show, nach seinem Debüt so die Zeit, da hat er mal irgendwie so durchgeschnauft in Matches, um irgendwie zu zeigen, huh, hier wird ja ein anderes Ding gefahren. Hier muss ich mich irgendwie so anstrengen. Das fand ich damals sehr lustig und kann mir vorstellen, dass die beiden das auch machen, aber halt in real.
Ja, und Ricochet ist halt eine absurde Kardiomaschine.
Ja, ja, klar.
Ich bin da auch sehr gespannt, vor allem, was die einem jetzt erzählerisch geben können und wollen und dürfen. So. Also ich meine, Swerve ist einer der geilsten Charaktere im Wrestling für mich. So, ich lieb halt diese dunkle Art, die er hat, aber weiß ich nicht, auf so eine, der ist einfach unique in dieser Art, wie er das macht, so, auch mit seiner physischen Präsenz, mit diesem bisschen Gangster-Belly, den er hat und so.
Ja.
Unfassbare Erscheinung. Also wer das gesehen hat, so in der Woche, glaube ich, vor All In, sein Aufeinandertreffen mit Jungle Jack Perry, als der dachte, er könnte so in die Riege der möglichen World Championship-Kandidaten aufsteigen, wie der den klein gemacht hat, ohne sich Mühe zu geben dabei. Ist also wirklich beeindruckend. Einfach nur mit Aura. Es ist krass. So.
Ja, ja, das ist einer der Stars, die sie gemacht haben in den letzten 3 Jahren.
Und der kann das so krass ausfüllen. Also ich finde das wirklich heftig so. Und ey, Kofi und Austin Creed haben so viel verschiedenes Zeug gemacht, von Klamauk bis zu großartigem Heelwork in ihrer WWE-Vergangenheit. Die können alles Mögliche machen. So. New Level übrigens, geiler Name auch, mit dem Gaming-Hintergrund, den die beiden mitbringen.
Ja.
Super geil gemacht. Ja. Theme-Song. Ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt, was das wird. So, wie die auch koexistieren am Mic mit so jemandem wie Swerve.
Mhm. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube, da kommen sie schon cool rein. So. Ey, die kennen da auch viele Leute so, ne? Allein übers Gaming so, ne? Haben die ja mit Kenny Omega und den ganzen Gamern da und so schon einfach irgendwie Crossovers gehabt. Ich mache mir wrestlingtechnisch halt nur Sorgen. Nicht mehr die Jüngsten und so. Ich glaube, keine Ahnung, die ist da noch so in die Match-Qualität einfügen können. Bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich sage erstmal, es wird nichts. Aber let's go, let's see. Ja, und auch die machen halt dann einfach, kommen wir später noch genauer zu, aber die machen ja dann jetzt auch noch Avancen irgendwie, natürlich in die Tech Division reinzugehen, so, ne?
Ja.
Was natürlich richtig ist. Ja. Ey, lass gucken. Ich freue mich für die beiden irgendwie. Ist cool, dass sie sich nochmal irgendwie dann neu erfinden. Nach so vielen Jahren.
Voll.
Creed war ja jetzt auch einfach ewig schon bei WWE.
Ja, ja. Also ich habe ihn bei TNA ja noch erlebt dann als Consequences Creed.
Ja.
Seinerzeit. Und der, keine Ahnung wie lang, bestimmt 15 Jahre oder so bei WWE gewesen.
Ja.
Kann man mal gucken, wann sein Debüt war. Was sagt Wikipedia dazu? Wikipedia sagt, New Japan war dazwischendurch auch mal krass, 2010. Seit 2010 war er bei WWE.
Ja, fast. Ja,
15 Jahre gut geschätzt.
Ja, mal mega. Ja, Match war cool soweit.
Voll.
Alles irgendwie also, lustig.
Die Matchform, ehrlicherweise, super wild und schwer nachvollziehbar, was da so passiert. Aber wenn man das ausgeblendet hat, dann geht das klar und hat Spaß gemacht.
Scheißegal, hast ein paar geile Heels drin.
Voll.
Viele Heels sogar, sehe ich gerade.
Ja. Ja.
Gabe Kidd ist durchgedreht, einfach hat mit dem Turnbuckle gekämpft. alles cool, kann man machen.
Ja, Mann.
Ja, gut. Gehen wir weiter?
Ja, gehen wir weiter ins nächste Team-Ding, wa? Es wurde vögelig mit den Brawling Birds. Bevor dann später der Herr Ehemann das Main Event abhalten durfte, durfte auch Alex Windsor einmal antreten, zusammen mit Jamie Hayter gegen Divine Dominion.
Mhm.
Megan Bain und Lina Cross.
Ja, aber das kürzeste Match der Main Show, so das eine Match, was irgendwie unter einer Viertelstunde ist, alle anderen so 17 bis 20 Minuten meist, Main Event ewig. Kann man machen. Ist so alles gut. Das sind gute, talentierte Frauen, die einfach Bock haben. Die schmeißen sich rein. Wenn man irgendwie auf viele German Suplexes und so steht, ist das genau richtig. Ich mag sowas, ja. Ich mag ja so diese Throwing Wrestling Matches so mitunter sehr gerne, wenn das talentierte Leute sind. Das sind alles vier wirklich sehr athletische, starke Frauen.
Ja.
So, ne?
Ja, ja, voll. Alle groß auch so.
Ja, voll. Also, das macht schon Bock irgendwie. Es hat direkt so eine, also jetzt nicht auf Kilogramm bezogen, aber so ein Gewicht irgendwie, wenn man die durch den Ring spazieren sieht. Die sehen alle irgendwie heftig aus.
Ja.
Geil. Also alle ästhetisch auch, und qualitativ geil.
Alle auch auf ihre Art so. Mich persönlich trauere dem ein bisschen hinterher. Ich finde halt, also ich muss einfach sagen, ich kann mit Brawling Birds gar nichts anfangen. Ich finde die hochnotpeinlich.
So ein englischer Act halt, ne?
Ja, ja. Also die sind natürlich im Ring super, ne? Die machen auch voll Bock, aber ich finde die so aufgesetzt und unglaubwürdig. Ich fühle die gar nicht.
Ja.
Aber die sind toll. Divine Dominion hingegen sind natürlich auch super aufgesetzt und künstlich in ihrer Erhabenheit, aber die fühle ich wiederum. Auch der Theme-Song, Mann, der ist so geil. Hat sich sehr lange angebahnt, ehrlich gesagt. Das ist so eine richtig klassische Geschichte von, da sind halt zwei und die buhlen die ganze Zeit und graben den Champs immer weiter das Wasser ab. Weißt du, so wochenlang wurde sich da rein bemüht und Schnippchen geschlagen und ganz, ganz klassisch hat Divine Dominion das Ding irgendwie so rumdominiert und dann zack, am Ende beim großen Finale werden sie abgelöst. Also eine richtig klassische Wrestling-Geschichte, die passt zu den Vieren auch total gut. So, und ich glaube, für die Women's Tag Team Titles sind die Brawling Birds auch einfach richtig geile Champs. So, nach dieser Divine Dominion Phase, die tatsächlich eine durchaus dominante war,
ja,
sind halt so zwei faustschwingende, einfach Wrestlerinnen und Großmäuler wie Alex Windsor und Jamie Hayter, die super viel Spaß an der Sache versprühen. Ja. Echt, glaube ich, ganz cool. So, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich nice für die Shows einfach ist, diesen Move zu machen. So. Und natürlich in England eine geile Nummer, dass die dann sich die Titel holen.
Ja, genau. Das ist am Anfang erstmal schon mal die Home Country Girls.
Am Anfang, Alter. Bis dahin waren die Leute, die vor Ort waren, schon 3 Stunden im Event. Was laberst du?
Ja, das ist echt krass. Ja. Ja, der nächste Englishman. Nigel McGuinness.
Nigel
hat sich irgendwie durch ein Continental Challenge Cup Turnier gewrestelt anscheinend und trat gegen John Moxley an den Continental Title.
Ja, das U40 Turnier gefühlt. Zumindest ja. Nigel McGuinness hat gegen recht alte Herren hauptsächlich gewrestelt. Okay, und gegen Kyle O'Reilly, der noch an der 40 kratzt. Das ist das Ding, das hätte ich am wenigsten gebraucht hier. Sag ich dir, wie es ist. Ich check, warum man das macht. So, es ist nicht crazy für Nigel McGuinness, dass er das erleben darf. Ich gönne ihm das von Herzen so.
Das stimmt, ja.
Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich gönne ihm das voll.
Ja.
Gegen John Moxley, das ist auch echt ein Pfund. So.
Klar.
Für so ein Event. Auch korrekt und angemessen, dass er das dann nicht auch noch gewinnt. So. aber ich, also... Das hat er auch schon von vornherein so ein Geschmäckle gehabt, dass er in diesem Turnier angetreten ist und sich dann natürlich da durchkämpft, obwohl er halt sonst keine Matches macht, so
im Kommentatorenpult sitzt. Der hatte 4 oder 5 im Jahr.
Das ist eine sehr herbeikonstruierte Story irgendwie so, aber die gönne ich ihm. Ich hätte es nur nicht gebraucht. Das ist so dieser eine Punkt, wo ich so bin, so okay, das ist jetzt quasi Legend Service, wenn du so willst, was mir sonst nichts gegeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, fair enough. Check ich.
Ja. Ich hätte es, glaube ich, einfach kürzer gemacht. So. Es gibt halt keine Rechtfertigung, dass das Match 15 Sekunden länger ist als das Three-Way-Match, ne? Was danach kam um den International Championship. So, das wäre das Ding. Ich hätte lieber 3 Minuten von dem McGuinness-Match weggenommen und nochmal 3 auf das Okada, Takeshita und Fletcher-Match gepackt.
Ja.
So hätte ich es irgendwie geregelt.
Du, ja. Matchzeit ist mir so ein bisschen egal. Mir geht es eher so ein, also ich brauche halt auch dieses Turnier nicht. Ich brauche nicht, dass John Moxley das gewinnt. So, weiß ich nicht. Ich finde, also so, ich fühle das nicht. Ja.
Ja.
Fürs Event okayish, I might say.
Ja.
Aber ja. So, dann gehen wir doch einfach darüber, oder?
Ey, bitte.
Zu Kasi Himmel. Und Kyle und
Konzi.
Und genau, Konzi. Die drei, das Match mit dem dreifachen K.
Kasi, Kyle und Konzi, Alter. Was ist denn jetzt los?
Ja, ja. Der gute Kyle, also Kyle Fletcher, kam hinein als AEW International Champ gegen seinen Erzfeind und ehemaligen Tag Team Partner Takeshita und seinen Stable-internen Kontrahenten oder zumindest Interessenkonflikt.
Nenn ihn doch Sargnagel.
Ja, vielleicht auch so.
Ja.
Und ebenfalls ehemaligen Tag Team Partner.
Klar.
Okada. So, also meine Herren. Also Kyle Fletcher, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, sowohl bei Niklas als auch bei mir in der Top 3 von, ja, das muss man schon auch einfach sehen, wenn der wrestelt. So, ist für mich all das Gesamtpaket einfach durchweg fantastisch und in-Ring sehe ich wenige Leute lieber als den. Takeshita ist wahnsinnig und Okada ist ein Schelm.
Das ist eine gute Mischung. Ja, das ist genau die Mischung, die es braucht für ein hervorragendes Three-Way-Match. Kyle Fletcher ist für mich der beste Wrestler der Welt aktuell. So, also für mich, sage ich bewusst, ja, ne? Ja, ja. Ohne jetzt irgendwelche komischen, falschen objektiven Ansprüche reinzulegen, so, ne?
Du musst aber die Diskussion um, wer ist der beste Wrestler der Welt, die man nicht objektiv beantworten kann, kannst du nicht führen, ja, ohne Kyle Fletcher zu erwähnen. Also finde ich
ja,
wirklich.
Ja,
der ist so fantastisch.
Ja. Ja. Absolut, Mann. Das, ne? Also, er gibt mir mehr, als Will Ospreay mir gibt. Will Ospreay ist mit Sicherheit in vielen Sachen im Ring talentierter oder so, keine Ahnung. Aber Fletcher ist für mich so ein Gesamtficker. So, das ist die Entrance, Alter, generell die Entrance ist bei diesem Event, ne?
Ja.
Ich habe das am Anfang gesagt, dass das auch so produktionstechnisch und so, dass das alles Peak war für AEW. Und Kyle Fletchers Entrance, einfach immer heftig. Es ist gleichzeitig super lustig für mich, aber trotzdem halt nie albern, sondern halt immer auch ernst.
Ja.
Also es ist halt, ist halt kein Klamauk, so. Es geht nie irgendwie in so eine, es geht nie zu weit in das Lustige. So, und der hat ja wirklich auch Comedy-Aspekte mit Don Callis und so und wie er so ist und dieses Vater-Sohn-Homo-Ding, was weiß ich, wie man das erklären soll.
Ja.
Das, genau, aber es bleibt halt einfach immer ernstzunehmend.
Der trägt so hässliche Brillen zum Beispiel, ne?
Ja.
Das ist schon alles echt weird. Aber es ist schon beeindruckend, wie Kyle Fletcher das vielleicht als mehr oder weniger einziger Wrestler hinbekommt, dass er seine Bedrohlichkeit nicht verliert und dabei wirklich einfach exzentrisch sein kann.
Ja.
So, weißt du, die meisten anderen, die irgendwie exzentrisch sind, gehen dann eben so ein bisschen ins Alberne, so.
Mhm.
Der ist einfach exzentrisch, weird und trotzdem arschgefährlich und also schon auch ernsthaft dabei einfach. Ich finde es schon eine gute Beobachtung von dir.
Parallelen zu Seth Rollins, ne? Mit seinen üppigen Klamotten, zu denen er immer rauskam, während er irgendwie World Champ war und so.
Nur, dass Seth Rollins schon auch immer noch durchaus auf einer Humorebene mit stattfindet. So, das, da gibt's schon so ein Ironie-Level. Bei Kyle Fletcher existiert das nicht. So, für mich.
Ich sehe auch was Ironisches bei Kyle Fletcher. So, gerade mit dieser Don Callis-Geschichte.
Ja, aber
so,
das kommt über Don Callis. So. Kyle Fletcher selber, in seiner Rolle, finde ich, strahlt er einfach aus, dass er das alles todernst meint. So, todernst.
Mm. Okay, ich weiß, was du meinst. Wenn du, ja, doch. Doch, ich glaube, ich bin bei dir. Rollins hat das auch immer so ein bisschen mit genau, nach außen tragen, um irgendwie Effekte zu bekommen. So. Ja. Ja, stimmt.
Fletcher macht das nicht.
Fletcher zieht das einfach an, weil er denkt, er ist es und er trägt das so. Und,
ja.
Ja, okay. Gut. Ja, Mann, also wie gesagt, mein Lieblingswrestler. Ja, und die anderen beiden sind halt auch einmal heftig, so, ne? Okada ist über seinen Zenit, aber macht halt genau das, was man macht, wenn man über seinen Zenit ist, was man am besten oder bestenfalls macht. Er macht nicht mehr das, was er halt eben jetzt nicht mehr gut kann.
Ja, so, schön gesagt.
Das hat AJ Styles mitunter gemeistert, als der über seinen Zenit war. Das machen die ganz Großen so, ne?
Und ja, Mann.
Okada macht das auch. Der hält sich zurück im Vergleich zu vor 7 Jahren oder so, wo er halt irgendwie die besten Matches des Jahres so regelmäßig gewrestelt hat. In Japan. Und dass er natürlich immer noch saugut mitgehen kann, das hat er halt hier auch wieder gezeigt, so, ne?
Ja.
Ja. Also unfassbar, das Match, auf das ich mich vielleicht am meisten gefreut habe. Ja, ich glaube so rein vom, ich setze mich jetzt hier hin und gucke all in, habe ich mich auf das Match am meisten gefreut. Ich weiß nicht, das ist einfach zu gut besetzt. Und die haben halt eine geile Story, das ist ja nicht nur einfach Wrestling, ne? Die erzählen ja hier saugute Geschichten. Der Anfang des Matches ist sehr bemerkenswert. War einfach mal eine ganz freche Reminiszenz an DX und Cena. So, also wer das nicht gesehen hat damals, es gab irgendein Three-Way bei irgendeinem Groß-Event damals und Cena stand halt gegen Shawn Michaels und Triple H im Ring. Genauso wie jetzt halt eben diese drei da standen. Und es sah ein bisschen nach Handicap aus, Handicap-Match für Cena und jetzt halt für Takeshita und dann passiert das gleiche, was Triple H damals gemacht hat, nämlich ein Superkick gegen Shawn Michaels. Oder andersrum, wer hat wen gekickt? Ich glaube, Triple H hat Shawn Michaels rausgekickt damals und dann hat Cena so große Augen gemacht.
Rausgeschleudert, oder? Nicht gesuperkickt.
Doch, das war ein richtiger Kick. Ja, das waren beide Superkicks. Hier auch von Fletcher gegen Okada.
Triple H kann keinen Superkick jemals in seiner Karriere gemacht
ich haben. Ich sehe das auch gar nicht.
Der hat sich die Hüfte dreimal ausgerenkt dabei. glaube ich.
Der kann keinen Superkick, oder?
Kann er nicht gemacht haben. kann er nicht gemacht haben. Also Triple H kommt aus einer Zeit, wo nicht jeder Wrestler einen Superkick im Arsenal hatte.
Das ist richtig.
Heute anders.
Randy Orton hat auch noch keinen gemacht in seinem ganzen Leben.
Ich habe Arsenal gesagt, weil All-In war in London.
Ja, ist dann ja. Danke, ja.
Randy Orton auch nicht, stimmt.
Randy Orton hat nie einen Superkick gemacht, Triple H eigentlich auch nicht, ja.
Randy Orton macht aber auffällig hohe und häufige Dropkicks.
Das stimmt.
Ja. Egal.
Krass, ja, okay, aber sagen wir schon, Michael sagt, damals Triple H rausgekickt. Jetzt kommt irgend so ein Klugscheißer an und wenn die bedeutet,
ja,
auch andersrum.
Egal.
Ja. Genau, und das war irgendwie süß. Und dann hatte das Match auch direkt eine geile Dynamik so, weil das ist halt ein überraschender Anfang, den ich so nicht habe kommen sehen.
Ja.
Aber es bricht halt mit dem, was man so erwartet, und das mag ich halt immer sehr, sehr gerne. So dass wir hier direkt krass drin waren und es halt eben nicht erst Handicap-Geballere gab, 2-1, langweilig. Bezieht sich dann auch irgendwann behaken oder so. Nee, hier ging es direkt los.
Ja.
Gib mir.
Hier ging es tatsächlich direkt los. Bei all den schnippischen Dingen, die beiden im Vorfeld ausgetauscht haben, vor allem von Okadas, also wie gesagt, der ist einfach ein Schelm.
Ja.
Der hat das so, und da, darum bin ich bei dieser Ernsthaftigkeit von Kyle Fletcher halt auch einfach so ein bisschen so verbissen, die zu verteidigen, weil wenn Okada da so herumtrollt Wochen zuvor und Kyle Fletcher das richtig auf den Piss geht, weil er das halt einfach scheiß ernst meint, der größte Champ mit dem wie hieß der Titel, den er hatte, International Title zu sein, so,
mhm,
dann kann der das nicht witzig finden, so, und das dann aber genau das Ergebnis jetzt hatte, nämlich dass der Schelm hier der lachende Sieger ist und Kyle Fletcher dann auch per Handschlag vorher abgerungen hat, dass sich der Sieger von den beiden eben Don Callis familienintern freuen muss. Mhm. Beziehungsweise der Verlierer der beiden für den Sieger freuen muss und seine Hand heben muss. Ja. Das hat eben durch diese Ernsthaftigkeit, die Kyle Fletcher vor sich herträgt, bei diesem Trolltum von Kazuchika Okada einfach so ein herrlich unangenehmes Momentum gehabt. Ich habe das sehr gefühlt. So. Ey, Mann, Kyle Fletcher, ne, ist einfach einer der gefährlichsten Mutterficker, die rumlaufen. So. Und er tat mir leid in dem Moment. Das musst du halt erstmal schaffen.
Mhm.
So. Und Okada ist ja halt einfach Champ. Das ist genau richtig. Der braucht sowas. So, ja. Dass ihn ein bisschen mit Relevanz auflädt. Und dann wird es einfach lustig. Und Kyle Fletcher kann jederzeit um jeden Titel antreten, genauso wie Takeshita auch. Geiles Match mit 3 Siegern.
Ja, ich finde das so wichtig, dass du sagst, dass er dir leid tat, fast. So, weil das einfach eine Bestätigung der Leistung von Fletcher ist, der Performance, wie wichtig ihm das ist. Mhm. Einfach, wenn Menschen irgendwas sehr ernst nehmen und es denen wichtig ist, so, dann ist das ja auch erstmal was Gutes so, also die Wege dahin und so, wie sie das machen, können natürlich scheiße sein, aber es ist halt einfach eine reale Gewichtung von Wrestling so, ja, irgendwie, die dieser Mann überträgt. Und das ist schon cool, das ist schon cool. Und tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass man Fletcher innerhalb des nächsten Jahres faceturnt.
Ist ein Move, wenn man das machen will, so, der hat auch viel Heel-Heat gezogen, aber halte ich für durchaus machbar.
Ja.
Und dass du es hier halt schaffst mit einem Typen, der so eindeutig als Heel gebaut ist, ne, auch als exzentrischer Heel, den emotional so aufzuladen, dass er mir als Zuschauer halt einfach leid tut in diesem Moment, weil dieser Troll, der ihm auf den Sack geht, so,
ja,
einfach ihn düpiert hat, während Kyle Fletcher halt nebenbei auch dieses hochemotionale, sehr hasserfüllte Ding mit Takeshita hatte. Das sind ja die beiden Storylines in diesem Match drin, so, ne?
Klar.
Die sich sehr um Fletcher selbst drehen, so, beides hochemotional.
Ja.
Ich finde das eine fabelhafte Leistung, ist wirklich, also saugut. Saugut erzählt, aber genau das richtige Ende, genau richtig zusammengebaut und genau richtig auch, dass Okada, da liegen ja beide vor ihm, ne? Die haben beide einen Finisher gefressen,
mhm,
so, und er hat in der Bewegung noch drin, dass er Takeshita pinnen will, dreht sich dann aber um und entscheidet sich bewusst dafür,
ja,
Don Callis familienintern Kyle Fletcher dieses Signal zu senden und ihn zu pinnen. Ja. Das ist so to the fullest,
ja.
Dieser Troll Okada, das Ding, was er halt durchzieht, seit er bei AEW ist, das steht ihm wahnsinnig gut. So, das ist
Erstaunlich.
Das ist tatsächlich wirklich erstaunlich und eine krasse Leistung, so wie man mit ihm mitlacht, wie er ein scheiß Arschloch ist. So. Ne? Aber es ist halt einfach geil erzählt und funny as hell.
Ja. Und Okada ist auch derjenige, der diesen Titel am ehesten braucht.
Ja,
eh. So, ne? Irgendwie, das ist schon gut, wenn der einen Titel hat. Ey, das Schlimmste an der ganzen Nummer ist, dass Carl Fletcher einfach fucking 27 Jahre alt ist.
Ja, ja, der ist noch...
Der ist in 10 Jahren in seiner Prime. Was ist denn los? So, wie gut soll der denn werden? Es ist wirklich erschreckend. Ja, so.
Ja. Kyle Fletcher ist
27, ein Phänomen. Ey, wow.
Überleg mal, den trennen halt 6 Jahre von Will Ospreay. So.
Ja.
An welchem Punkt war Will Ospreay vor 6 Jahren? Also wrestlerisch war natürlich fantastisch, aber wie rund ist Kyle Fletcher schon in seiner Gesamtperformance? Das ist wild.
Das ist crazy.
Das ist echt wild.
Ja.
Ja.
Richtig, richtig Bock auf Carl Fletcher weiterhin.
Ja, Mann.
Boah. Und auch richtig, richtig Bock auf Andrade El Idolo, mein Mann. Die Haare. Der Schwanz. Die Kombi aus Haaren und Schwanz, Alter. Gelbes Höschen. Jacked as fuck.
Das Men's Casino Battle Royale ist es jetzt, ja.
Meine Fresse, Andrade. Ja. 20 Minuten Men's Casino Gauntlet.
Ja.
Steht da irgendwo, wer da alles drin war?
Hier nicht bei Wikipedia.
Mein Gott.
Vielleicht muss man eine andere Quelle bemühen.
Ja, das ist die meisten erinnere ich auch noch, die wichtig sind.
Ja, das sowieso.
Weil du warst schon hochkarätig besetzt, bis auf Jericho.
Ey, das ist wirklich verrückt. Also, da waren so viele krass gute Wrestlerinnen drin. Und Jericho.
Das meinte ich jetzt aber auch, als ich eben am Anfang sagte, so das, was irgendwie chaotisch und seltsam ist bei AEW, finde ich halt lustig. Ich fand dieses Match hochgradig chaotisch und konfus.
Ja.
Die Leute kamen ja irgendwann rein und so.
Ja.
Manche hatten Entrance, manche hatten nichts. Manche erschienen einfach so. Manche kamen nach 2 Sekunden in der Entrance eines anderen. Manche brauchten 10 Minuten, um rauszukommen.
Ja.
Also völliger Wahnsinn, aber ich fand's saulustig. Wenn du dich auf den Scheiß einlässt, so, dann macht das halt echt Spaß.
Ich habe, als wir geguckt haben, habe ich genau diesen Umstand, dass die Leute einfach irgendwann reinkommen, auch einfach für uns in dieser Situation, ich weiß nicht, ob das so ist, damit erklärt, dass es halt ein Casino Battle Royale ist. Sprich, es wird offensichtlich einfach irgendwie ausgelost, dem Glück überlassen sein, wer wann reinkommen darf und wann nicht. So. Keine Ahnung, ob das so gehört, aber es... Das hat schon was dafür gemacht. So, also ich finde es grundsätzlich geil, ehrlich gesagt. Mhm. Besser als wenn, du magst dich erinnern an das Women's Royal Rumble zum Beispiel dieses Jahr, wo wir mehrfach einfach diese Momente hatten, wo alle im Ring zu früh mit ihrem Scheiß durch waren und einfach warten mussten, bis endlich der Count einsetzt für die nächste Teilnehmerin. So, ey, hier ist einfach irgendein Scheiß passiert, wann er wollte. So. Und das ist gut so.
Ja.
Das ist tatsächlich gut so.
Ja. Das ist halt, also es ist halt hochgradig geil, aber man nimmt es halt auch nicht so wahnsinnig ernst mit irgendwie Statuten oder so. Ne, man gibt dem Chaos einfach eine lange Leine so und das kann total nach hinten losgehen. Aber wenn du die Leute hast und die das gut können und das alles gut vorbereitet ist, ihr auf eine Art, dann ist das halt Gold wert so und setzt sich dann auch halt ab von gerade WWE halt.
Man gibt dem Chaos eine lange Leine. Ist ein sehr, sehr schönes Zitat.
Ja.
Sehr, sehr treffend.
Kommt halt so ein Brody, wer ist der andere von Aussie Open?
Hier, Dings, Mark Davis.
Mark Davis kommt einfach rein und gibt einfach jedem einen fetten Piledriver.
Allen.
Wie geil ist das?
Absurd. Ja, also nur um das mal kurz wirklich aller Ehren halber aufzuzählen. Also Andrade El Idolo hat letztendlich die ganze Scheiße hier gewonnen.
Ja.
Zusammen mit MJF das Match gestartet. So, die haben ja ohnehin ein Fädchen am Laufen gehabt.
Oh, you know.
Ich finde, ja, zu Andrade können wir gleich noch kurz sprechen. Außerdem im Match waren Nick Wayne, Mike Bailey, Tommaso Ciampa, Chris Jericho, Mark Davis, Commander, Mystico, Daniel Garcia und Jack Perry.
Daniel. Der kleine Daniel.
Der kleine Daniel.
Und auch irgendwie Justin Roberts.
Und auch irgendwie Justin Roberts, ja. Also, Commanders Musik ertönt, Justin Roberts kündigt lautstark Mystico an. Das Publikum chantet Mystico, während Commander so drin ist. Commander greift das sehr professionell auf, muss man sagen. Hat er gut gemacht. Und Justin Roberts ist einfach ein geiler, professioneller Japper und kriegt es hin, den ersten richtig geilen Spot von Commander abzuwarten, um dann zu sagen, Ladies and Gentlemen, Commander!
Während er springt.
Das ist also, so geil, Mann.
Commander macht einen Rope Walk über eine komplette Seite, springt nach draußen und lässt sich das halt von Justin Roberts begleiten. Das ist so geil.
Wirklich, das ist so fantastisch. Ja. Commanders Entrance wäre nicht so geil gewesen wie dieser Moment, wenn alles normal gelaufen wäre. So, ja. Eigentlich hat Commander gewonnen dadurch. Also A, den Lacher, weil er es selber gut gemacht hat auch, also an Sympathiepunkten eh gewonnen.
Ja, total.
So, und dann dieser Moment bei diesem Spot ist tatsächlich einfach ein aus Unfall kreiertes Highlight. Ist wunderschön sowas. Ich lieb das.
Ja.
Geht nur in diesem Live-Zirkus, der Wrestling halt ist.
Voll. So. Das Normale und Gute wäre gewesen, wenn er es einfach dann korrigiert, so nochmal sagt, sorry, das ist Commander oder was. Und er macht halt das Großartige daraus. So, ja, ja. Super geil. Mystico kam da lustigerweise direkt als Nächster.
Ja.
Oh Mann, ey. Ja.
Schon geil.
Nein, aber was du gerade für Namen vorgelesen hast, ist ja völlig irre.
Ja, schon.
Also, ne, Jumper und solche Leute, Mike Bailey, das sind alles Giganten im Ring.
Ja, ja, voll. Auch Nick Wayne macht so Bock. Der ist so geil unangenehm.
Diese Fresse, ey.
Ja, Mann, das ist schon nice. Daniel Garcia schmeißt sich auch in alles so mit 100% rein, gerade der ist sich für nichts zu schade, auch für keinen Lacher auf seine Kosten. Ja. So, während er so ein geiler Wrestler ist und solche Nehmerqualitäten hat. Das ist schon echt wild, was sie da reingeschmissen haben. Und Jericho.
Wild auch, dass MJF sich hier quasi so hingeworfen hat, ne?
Ja.
Wie viele Schwänze hatte MJF im Gesicht?
Ey, einige. Also es war ja ein Motiv in dem Match. So, also ja. Mindestens die von Andrade.
Ja gut, das ist ja ein
Segen. Also die von, als hätte er mehrere.
Wenn er will, hat er auch mehrere.
Und dann halt Garcia. Und das war halt wirklich sehr funny. Also dass Garcia seine gute alte, weiß ich nicht, Dance-Geste ausgepackt hat in MJFs Gesicht rein. Ja. Das war schon ein unerwarteter Lacher. Fand ich sehr gut.
Und Andrade hat halt richtig reingeballert, ne?
Klar.
Seine Medusa-Schwänze.
Ja.
Wie viele Köpfe hat eine Medusa?
So viele, wie sie will.
Was?
Ja, ja. Ich glaube, es gibt keine festgeschriebene Zahl.
Wirklich?
Ja.
Also ist nicht so ein Cerberus, der immer nur drei haben kann?
Nee, nee.
Okay.
Und auch nicht eine Hydra, wo du immer eine Verdopplung kriegst, wenn du einen abschneidest. Sondern ich glaube, Medusa hat einfach mehrere Schlangenhaare-Dingsen.
Krass. Okay. Ja. Ja, von mir aus.
Ja, Andrade, ich habe meine Probleme mit Andrade. Ich finde ihn super funny, aber ich finde ihn so forciert, dass ich alles daran uncool finde. Alles. Ich finde alles uncool daran. Ich finde Andrade leider echt albern, nicht witzig und peinlich. Und es gibt so eine Grenze, die übertreten ist in dem Moment, wo Wochen zurück liegt es, aber es gab eine Entrance von Andrade, wo er, glaube ich, das erste Mal mit den Valets rauskam auch. Ne? Dieses Publikumsding macht er schon länger, dass es auch immer noch hella funny ist. Finde ich schon geil, wie das auch mitunter in Matches eingebaut wird. Aber dann kam er mit den Valets raus und dann hat Tony Schiavone am Kommentatorenpult einfach gesagt, he's so cool. Und sorry, aber das ist so... Also wenn irgendein Prädikat jemandem, der cool sein soll, nicht hilft, dann wenn Tony Schiavone sagt, dass er cool ist. Nee, also weißt du, ich finde Andrade eigentlich von der Präsentation total geil, aber wow, so forciert und overengineert, dass es mich verloren hat. Das ist echt schade, weil eigentlich steht ihm das sehr gut. Er müsste das halt als Heel machen. So. Ich fühle How You Know gar nicht. Nichts da, also so. Aber
er kann halt nicht mehr sagen.
Aber ey, ich gönne ihm hart. Ich gönne ihm das hart. So, ist ein geiler Wrestler.
Ich werde auch hart, wenn ich ihn sehe. Es ist wirklich, ohne Scheiß, ist mein absolutes Lieblingsgimmick im Wrestling.
In dem Fall, sei einfach froh, dass du die Shows vorher nicht gesehen hast. So. Also es, ne, das, bei mir kommt das ja eher so über die... mit der Zeit nutzt es sich halt sehr stark ab. Deswegen habe ich den Spaß daran verloren.
So funktioniert es bei mir nicht. Ich muss mir die Shows jetzt extra noch angucken. Nur die Andrade-Matches und Interaktion und Backstage-Segmente und alles. Ich liebe das. Es gibt so Gimmicks, wenn die dich irgendwie gepackt haben, dann gibt es so Gimmicks, dann können die auch einfach gerade eben auch überforciert sein. So, das ist vielleicht auch die Idee dahinter.
Voll.
Ne, das ist halt wirklich eben too much ist, too much forciert und alles so irgendwie, ne? Also natürlich ist er too much in jeder Hinsicht, aber Klar. Es kann eben auch so gewollt sein.
Voll.
Wie du es gerade nimmst, dass es halt einfach noch dann einen lustigen Aspekt hat und das dann auf eine Art, so wie bei Fletcher, es ist eigentlich so Dinge, die eigentlich nicht ernst sein können, aber sie sind es dann trotzdem irgendwie. Und das kriege ich noch hin bei Andrade, dass ich da noch ihn als Wrestler irgendwie ernst nehme, weil er halt im Ring auch einfach gerade abliefert.
Absolut, ja, so. Ja. Ich gönne auch allen, die das als Running Gag hart abfeiern, ne? Ist alles cool, ja. So. Aber es hat mich halt verloren.
Ja.
aber geiler Pick für letztendlich einen World-Title-Match, ja, das da jetzt bekommt, halt irgendwann Alter.
Andrade gegen Ospreay.
Ja.
Also.
Hast du es jetzt schon vorher erwähnt? Ja. Aber ja, also, ja. Ne, darf man ja auch nicht vergessen, so, das ist schon stabil.
Du hast halt einen ewigen Brunnen, aus dem du halt irgendwelche heftigen Matches und Fäden ziehen kannst, ne? Im besten Fall Fäden und nicht Matches nur. Das ist schon ein Traum bei AW.
Also. Ich glaube, bei. Kommen wir später noch zu, aber ich glaube bei Andrade gegen Ospreay nicht im Ansatz daran, dass das auch nur in die Nähe einer Fehde kommt. Das ist ein Match.
Ja, muss es ja auch tatsächlich nicht, ne? Weil es ja einfach so verdient ist über
das,
so ein.
Genau, das braucht es tatsächlich Konflikt. Nicht. Das tut den beiden in dem Fall auch ganz gut. So, ja, und es wird ein fantastisches Match.
Ja.
Und ich glaube, davon wird es in der Regentschaft von Will Ospreay so einige geben, wo das dann, also weißt du, wie so bei Darby Allin halt einfach. Wo um des Verteidigens und um des Wrestlings willen einfach verrückte Titelmatches abgerissen werden, so. Der wird Jahre seines Lebens verlieren durch diese Titelregentschaft. Aber ey, that's what we signed up for.
Wenn ich mir was wünschen könnte für Andrade jetzt da mit Ospreay, dann ist es Andrade verführt Frau Windsor. Und es wird so eine, kann er sich auch Tipps von Lashley holen, wie man solche Storylines gut ausführt.
Wow, dass du darauf jetzt rekurrierst.
Ja.
Krass.
Ja.
Ja.
Gut. Mega. Ich hab Bock drauf. Match war geil. 20 unterhaltsame Minuten mit übertalentierten Leuten.
Und Chris Jericho.
Du hast gesagt, Tommaso Ciampa aktuell für dich beste Entrance im Wrestling?
Ja.
Okay, krass.
Ja. Ich lieb die komplett. Die ist, also. Ja. Hat jetzt in Wembley nicht so gezogen, weil es noch zu hell war.
Mhm.
Aber die im Dunkeln mit diesem Brummen am Anfang des Theme-Songs, wie er rauskommt und dann, wie die Lichter angehen und dann, wenn dieses, dann der Song dann auch droppt, so weißt du, und die, halt dieser eher schreiende Gesang quasi, ne?
Ja.
Nochmal reinkommt, ey, das passt inhaltlich geil zu Ciampa. Tommaso Ciampa auch in der Liste von, also meiner persönlichen Top 3 Wrestler. Ich lieb den Krass. So komplett, Krass, was der macht und wie der das macht. Flawless. Der gehört auch genau dahin, ne? AW, absoluter Glücksgriff für ihn, so.
Klar.
Wundervoll.
Meine Lieblingsentrance im Wrestling, Mystico. So.
Süß.
Süß. Mariachi Geballa. So, nächste 20 Minuten. Cage und Cope, Alter.
Ja.
Gegen die Young Bucks. Hätte ich nicht gedacht, dass die Young Bucks das verlieren.
Ich finde es gut, dass die Young Bucks das verloren haben.
Ich dachte, also mit dem, was jetzt so rauskam, so Tag Team Division neu aufladen, so, ne, und Post-Match hier und so, das ist natürlich sinnvoll. Ich habe im Vorfeld gedacht, das wird so eine Staffelübergabe.
Ja.
Ne, wenn Cage und Cope vorher sagen, irgendwie so, hey, wir sind das beste Tag-Team der vergangenen Generation, aber auch das heute noch, so, dann wäre das ein guter Moment gewesen, um zu sagen oder auch klar zu machen über hier einen Young Bucks-Sieg, dass es eben die Young Bucks sind für die Gegenwart. So. Ja, aber hier, man hat hier eine andere Idee. Man macht hier eine andere Nummer mit der Tag-Division.
Ich meine, fairerweise hat man die Frage gar nicht so richtig endgültig verneint, weil das war halt schon ein schmutziger Sieg natürlich, ne?
Ach, Cage so, hat da ein bisschen.
Genau, so wie Cage reingefädelt hat, so.
Ja. Sieg ist Sieg.
Sieg ist Sieg, definitiv so. Die Story an sich fand ich eigentlich ganz, ganz süß erzählt, wie halt so Cope dieses Bindeglied zwischen den Generationen halt sein will. Also ich meine, der ist ja auch einfach hoch respektiert so. Nicht, dass Cage das nicht ist, aber Cage ist halt einfach ein Lifetime-Heel. So, und das ist ja auch in diesem Face-Tag-Team noch weiterhin. Und das steht ihm sehr gut und das macht er fantastisch. Und hat hier halt die ganze Zeit über immer kritisiert, dass sich der gute Adam da mit den Young Bucks irgendwie gemein machen will, als wären die so auf einer Stufe, als ging es da irgendwie um nix. Und er ist dann letztendlich hier auch das Zünglein an der Waage, das denen den Erfolg beschert. So, das finde ich schon ganz geil. Und zwar einfach, weil ihm am Ende der Sieg wichtiger ist, mit egal welchen Mitteln, so, als Statement. Scheiß mal auf Ehre, am Ende geht's um den Sieg. Mhm. Fand ich schon irgendwie geil, so. War ein absolut würdiges Match, auch dieses generationsübergreifende Ding, und hatte ein würdiges Post-Match dann eben auch mit all dem, was dann an Tag Team Division, ja, Personal und eben möglichen weiteren Titelanwärtern so rauskam, inklusive New Level. Das ist schon geil, so. Und ich find's durchaus edel von den Young Bucks, bei denen ich gerne bei kritischen Worten vorne dabei bin. So. Also ich meine, alle EVPs hier haben sich in wichtige Titelmatches reingesneakt für All In ne? Und ganze Storylines da drumherum kreiert. Und die Young Bucks haben sich null qualifiziert für dieses Match. Die haben einfach immer gesagt, wir machen das, ne, bei All In gegen euch. Ne? Mhm. So. Aber ich ziehe schon den Hut davor, dass sie dieses Versprechen, die krasseste Tag-Team-Division aufzubauen bei AEW, einfach einlösen und bei All In zur Schau stellen, indem sie sich selbst auch einfach im Zweifelsfall dafür hinlegen, dass dann eine ganze Riege nochmal rauskommt und ja, sich die Hände reicht im Ring. So. Schon geil.
Ja, die hätten halt auch alle rauskommen können, während die Young Bucks die Tag-Titles haben, ne?
Voll.
Ja. Schönes Post-Match. FTA-Comeback, die waren ja auch eine Weile raus.
Ja.
Motor City Machine Guns, auch seit 5 Minuten erst dabei.
Ja.
Generell eine sehr alte Tech Division, die da jetzt im Ring stand.
Ja, schon.
Alles wirklich Ü40 Leute so.
Viel Nostalgie-Shit, ne? Passt aber dann auch zu Cage und Cope so. Also was die alles noch für Gelegenheiten kriegen, Leute nochmal mit reinzuziehen so und mit denen ein bisschen Stuff zu machen um die Titel, ne?
Total.
Allein so eben alte Weggefährten wie Kofi und Austin Creed.
Ja.
Machine Guns werden sich die Wege, also da hat ja dann eher Christian Historie, so es reicht ja weit zurück in die Vergangenheit von TNA, wo sie gemeinsam waren. Das ist schon irgendwie auch schön.
Ja, voll. Ja. Young Bucks auch mittlerweile 41, ey.
Und 37, glaube ich, oder so.
Die
sind keine Zwillinge.
Boah, dann ist Nick aber der Jüngere, ne?
Ja, deutlich jünger. Ich glaube 37 ist er.
Ja, ist richtig.
Ja.
Nicholas Lee Massey.
Na klar.
Ja.
Dings, übrigens, natürlich hat Christian Cage die Fehde auch schon im Vorfeld gewonnen. Go-Home-Promo habe ich dir verschwiegen, als wir geguckt haben, damit ich sie hier droppen kann. Go-Home-Promo. Es geht halt so ein bisschen um dieses Fackelübergaben-Ding, ne? Und dann sagen halt die Young Bucks sowas, ich weiß nicht, welcher von beiden. You're old enough to be our fathers. Und Cage sagt einfach, who says I'm not? Aber mit dieser sauernsten Christian Cage-Miene, ne?
Ja. Geil.
Digga, es ist, also,
ja.
Der König der Mutterwitze.
Ja. Es ist nach wie vor einfach das Lustigste im Wrestling, glaube ich.
Also. Who says I'm not?
Boah.
So ein Bastard. Herrlich. Herrlich. Ja.
Oh, ja. Ey, dass es Mother Wayne gibt.
Ja.
Oder gab.
Ja.
Es ist unfassbar, was da los war alles.
Definitiv. Definitiv. So.
Alter Schwede. So, ich hol mir ein Bier.
So. Frisch gebiert. Geht's dann rein in das nächste Ding. Wir hatten ein False Count Anywhere Match. Zwischen Kevin Knight, der den TNT-Title mitgebracht hat, und Darby Allin.
Es ist interessant, dass Kevin Knight wirklich Kevin Knight heißt mit bürgerlichen Namen. Ist halt so ein Wrestling-Name eigentlich.
Absolut.
Seltsam. Lustiger. Warum habe ich das noch nie nachgeguckt, wie Darby Allin heißt?
Samuel Ratch.
Ratch. Ja. Das ist doch perfekt für ihn.
Absolut.
Bei all seinen Moves könnte man auch Ratch drüberlegen.
Ja. Ratchet Ratch.
Geil.
Naja.
Torture Ratch. Aber er ist der letzte Typ, der einen Torture Rack ansetzt als Move.
Das stimmt.
Stell dir vor, Darby Allin nimmt Bobby Lashley auf den Torture Rack.
Wow, Bobby Lashley direkt. Herrlich.
Ja, Mann, Viertelstunde Falls Count Anywheres in unsere Gesichter.
Ja. Also ich habe ursprünglich gedacht, Darby Allin würde am Ende einen Coffin Drop von der Tower Bridge machen.
Mhm.
So weit kam es nicht, aber so ähnlich.
Es war im Prinzip das Gleiche.
Ja, nur in der Arena.
Ja.
Hatten halt kein Geld für ein Taxi.
Ey. Einer der besseren Stunts.
Voll.
Von Darby Allin.
Absolut, ja.
Also absolut wirklich crazy Höhe.
Ja.
So kannst du nicht machen. Ist halt wirklich so 10 Meter zu hoch.
Ja.
Also, aber was bei diesem Move, also ihr habt den alle gesehen, ne? Was bei dem Move halt irgendwie oft unter die Räder kommt, so, das ist auch für Kevin Knight mega krass.
Der nimmt den einfach.
Der nimmt den. Der dreht sich halt noch echt gut so ein bisschen zur Seite so, aber du musst da schon einfach irgendwie, auch wenn der halt echt leicht ist, aber der kommt ja aus einer unfassbaren Höhe. Das heißt, der nimmt Gewicht auf, so. Mhm. Wer das nicht weiß, Darby Allin ist ja der Gravity Goblin.
Ja.
Hört bitte unseren letzten Q&A-Podcast. Er kann also sein Gewicht quasi beliebig erschweren oder leichter machen. So. Hier können wir davon ausgehen, dass er sich auf mindestens 300 Kilo gesetzt hat während des Falls. Ja, das war krass.
Ja.
Die Stage bricht halt fantastisch, nicht so wie bei Batista und Cena damals, wo so ein Rechteck rausbricht und in 900 Matten fällt. Das hier war echt ein richtig geiler, authentisch wirkender Bruch des oberen Materials. Und dann war es halt nicht so tief. Man sah noch irgendwie, wie die da so rumfliegen.
Ja.
So. Man sah noch so Teile von Darby Allin und irgendwie so ein bisschen Bein von Kevin Knight.
Ja.
Nice.
Und sie haben, ich finde es auch richtig, dass sie, also erstens, dass es die Bühne war und nicht irgendein extra Bereich, wo man sonst nicht hingegangen ist oder so.
Ein Crashpad, wie es oft ist, ja.
Ne? Genau. Und ich fand auch geil, dass sie dann nicht noch irgendwie jetzt super nah reingegangen sind oder sonst irgendetwas, sondern das einfach so aus dieser Perspektive so verfolgermäßig False Count Anywhere mit ein bisschen Distanz gefilmt haben und es dabei belassen haben.
Ja.
Das ist schon sehr richtig damit umgegangen. Ja. Crazy Spot einfach. Also generell wild die beiden, ne? Kevin Knight ist fantastisch. Also ich bin begeistert darüber, wie gut Kevin Knight als Heel funktioniert, so. Dass er ein fantastischer Wrestler ist, ist jetzt nicht überraschend. Das war auch vorher schon. Aber der trägt diesen Charakter schon gut. Mhm. So, das steht ihm einfach. Ein bisschen Natürlichkeit fehlt ihm noch, aber das kommt. Ja, Mann, und Darby Allin ist halt Darby Allin, ne? So.
Ja, endlich mal wieder auch in Singles Action, so, ne? Ich habe das gehasst, wenn er irgendwie in irgendwelchen random Face-Teams war mit hier Conglomeration-Dudes und so.
Ja.
Das ist alles so ein unpassendes Dasein für Darby Allin. Ja, der muss alleine ratschen.
Der muss alleine ratschen.
Ja, Kevin Knight ist nicht so mein Mann. Ich fühle den nicht so richtig irgendwie. Ist ein guter Wrestler, also im Ring macht er tolle Sachen. Aber irgendwie, weiß nicht, mich hat er noch nicht.
Fair enough.
Ist der alt? Ist der jung?
29, glaube ich.
Glaubst du, weißt du?
Nee, weiß ich nicht. Ja, stimmt aber. Stimmt tatsächlich, 29. Ja.
Ja gut, dann hat er ja noch über 10 Jahre Zeit,
ja,
mich für sich zu gewinnen.
Ja, ja, ja.
Ja, lass über Sting reden, Alter. Also Sting kam ja auch noch rein, nachdem Steve Borden, der Sohn von Sting, also Steve Borden Jr., die sind beide Steve.
Fällt ja, das mag auf. Sein, dass du recht hast.
Die sind beide Steve Borden.
Steve!
Ja. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig, fällt mir jetzt gerade so. Also Steve Borden Jr. kam dann halt rein, dann safe gemacht, weil irgendwie die anderen Dudes noch kamen. Ja, und dann kam Sting raus, Alter. Da hast du irgendwie ein Double Sting da oben.
Ja.
Riesen-Pop natürlich in Wembley. Wie geil ist das für die Fans, einfach Sting da nochmal zu erleben?
Absolut, ja.
Also, let's go, so. Und dann auch geil gemacht, die kleine familieninterne Fackelübergabe auf der Leiter zwischen den beiden. Sting klettert, stellt eine Leiter auf, klettert hoch und will dann einen Sting-mäßigen Dive machen. So. Und der Sohn sagt halt, ey, Daddy, ich mach das schon. Und macht einen schönen Sprung nach draußen. Also ja. für Steve Borden Jr. ist das surreal, dass der auf einmal vor, weiß nicht, wie viele Leute da waren, 40, 50, 60.000 Leuten, auf einmal einen heftigen Move bekommt. Der war halt vor kurzem noch in den Indies unterwegs. Super neu im Wrestling. Krass.
Voll.
Wirklich krass.
Ja.
Das ist Tamatonga oder Sting, was das du gerade aufhast?
Das ist Sting, was, okay. Ja, ja. Beide heißen sie Sting. Beide heißen sie Steve, meine ich.
Beide heißen sie Sting.
Ja. Beide heißen sie Steve. Ja. Es waren übrigens 41.000 ZuschauerInnen bei dem Event.
Alles klar.
Ja. Ja.
Also schönes Goodie noch einfach mit diesen beiden.
Ja, ja, voll. Also ne, Steve Borden Jr. hat sich vorher schon als Kevin Knight Darby Allin fast umgebracht hat. quasi schützend vor ihn gestellt. So.
Deswegen. Fuck, Darby hatte ja die Hände halt auf dem Rücken und hat trotzdem irgendwelche krassen Moves
ja,
gemacht.
Ja, 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 ja.
Ja, das ist schlimm. Das war auch eines dieser Darby-Matches, wo ich dann immer so dachte, oh nein! So, ja. Ja, ich hatte Angst um ihn. Ich hatte wirklich Angst.
Ja. Ja, und dann gab's halt, also dann kam nach diesem Coffin Drop ja auch noch einfach, da wurde dann Kevin Knight, glaube ich, auf der Trage schon so rausgeschoben.
Stimmt.
Und dann springt Darby Allin von der Rampe nochmal mit dem Coffin Drop hinterher, so. Und das ist, glaube ich, der unangenehmere noch von beiden.
Klar, vor allem auf die Knie.
So. Und dann gibt's halt den Pin.
Ja.
Das ist, also es ist schon, auch das hier, geil durcherzählt, so, und viel wilder Scheiß, der da so abging.
Ja.
Ich brauche diese Steve Borden-Nummer da drin nicht. Ich check aber, warum sie es machen, und ich bin durchaus gespannt, was da jetzt passiert. So, ja. Aber kannst du machen, Alter. Kannst du machen.
Ist auch geil, dass meine Freundin hat das Match mit uns geguckt. Nur das eine Match einfach so.
Ja.
Und sagt sie einfach sofort: Oh, ist mein neuer Lieblingswrestler, Steve Borden. Hochattraktiver Mann.
Absolut.
So.
Ja.
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 Sie sagte noch, er sieht aus wie so ein Sitcom-Dude aus den 90ern.
Ja.
So ein Joey oder so.
Voll. Ja. Er könnte Joey heißen in der Sitcom.
Ja.
Und Arzt sein. Dr. Borden.
Ja, Dr. Borden.
Ja.
Okay. Ja, aber ich weiß nicht, was der so kann. Also, der hat jetzt hier nicht viel gemacht. Also einen schönen Dive hat er gemacht, so, aber keine Ahnung, ich muss ihn erstmal wrestlen sehen.
Ja.
Auf der großen Bühne so. Der wird jetzt auch in den nächsten Wochen irgendwie mal ein Match haben.
Davon ist auszugehen.
Ja, wen hat denn der da rausgeballert? Gegen wen haben die denn da? Ach hier, den Steroiden-Ficker.
Ja, ja, Brian Cage.
Brian Cage, ja.
Ja.
Und noch irgendwen. Gut.
So.
Das einzige Ladies-Singles-Match.
Auf der Main Show Card, genau. Und in dem gesamten Aufgebot von 13 Matches das vierte Women's Match. Ja. In der Pre-Show waren zwei.
Ja.
Willow Nightingale kam heraus als Women's World Champ, ist damit die erste weibliche Triple Crown-Siegerin von AEW.
Mhm.
Erst kürzlich dazu geworden und trat an gegen Mercedes Moné, deren Nagel in der Seite.
So. Dorn im Auge.
Genau, im Zweifelsfall.
Fersensporn.
Sowas.
In der
Willow Nightingale halt ist, ne? Willow damals hat Moné den TBS-Title abgenommen.
Richtig.
Als sie Belt-Collector-mäßig unterwegs war und scheint unbesiegbar für Mercedes Moné. Denkste.
Ja, krass, auch wieder so eine kurze Titelregentschaft, ne?
Ja.
Maya World halt echt kurz gehalten.
Ja.
Und TBS, jetzt Willow auch nur kurz. Jetzt, also ich bin, erstmal, ich muss vorweg schicken, ich bin immer noch wirklich erbost, dass Tekla einfach jetzt nicht auf dieser Card war.
Das zu Recht.
Die hat einfach Monate als Women's Champ, Women's World Champ die Division geschmissen, war scheiße unterhaltsam.
Voll.
Und kurz vor All-In verliert sie den Titel und darf hier einfach gar nicht mitmachen. Das finde ich scheiße.
Meine Lieblings-Wrestlerin
ja.
aktuell.
Ja.
Ja, keine Ahnung, was da die Story ist, ob es da irgendeinen Grund für gibt, so, ob sie verletzt ist, ob sie da nicht sein darf, ich weiß es nicht.
Tekla Kayshauri heißt sie.
Ja.
Ja, ich, keine Ahnung, was.
Ich weiß auch nicht.
Ja, wirklich, wirklich schade.
Kayshauri, österreichisch für, wenn etwas nicht gruselig ist.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
aber ja, bin ich bei dir prinzipiell wirklich? Also sehe ich auch so. Ich mag Willow Nightingale aber auch wirklich sehr gern. Deswegen finde ich das okay.
War das zweitlängste Match des Abends?
Tatsache.
Geil.
Ja. Ja. Guck mal. Und Co-Main-Event, ne? Muss man ja auch sagen.
Also wenn man jetzt mal, ne, diese Multi-Matches mal.
Ja, ja, das zählt immer nicht.
Was ist denn ein Co-Main-Event?
Naja, also das zweite, also das Match vor dem Main Event sozusagen.
Das ist das Match vor dem Main Event. Es gibt nur ein Main Event. Ja, ich finde das richtig. Auch bei WrestleMania und Nacht 1, Nacht 2, ich finde das immer alles albern.
Ja, ich auch. Ich
es gibt
auch.
Ein Main Event.
Aber es ist schon eine sehr prominente Position auf der Card, den dieses Match jetzt hatte. Das ist, was ich sagen wollte. Meine Güte.
Das stimmt. Ja, war auch ein gutes Match, ne? Also mein Gott, die sind schon gut im Ring, die machen schon guten Shit, die erzählen hier eine Geschichte. Monet blutet wie ein Schwein.
Mhm.
Also wir haben nicht so richtig rausgefunden, wann das passiert ist. Tippen auf Guardrail-Move irgendwie, ne?
Scheint so, ja. Also auch früh im Match tatsächlich.
Wir haben auch lange überlegt, ob es dann doch irgendwie wirklich die Nase ist oder ob es dann doch irgendwie so Augenbraue ist. Und ja, skurrile Verletzung.
Schon.
Aber sie zieht durch. Also es ist Monet einfach tough as fuck.
Ja, definitiv. Schön, also fabelhaftes Match. Also ich so, also selbst so ein Slippery Ausrutscher, während Willow Nightingale auf, es muss geregnet haben zwischendurch, weil es gab diverse Ausrutscher, gerade auf der Rampe und teilweise dann auch im Ring, so kann ja sein, dass die Stiefel dann nass geworden sind und sowas. Aber jedenfalls, selbst so ein Ausrutscher beim Klettern aufs Turnbuckle haben die beiden dann noch schön überspielt, letztlich so, ohne den Move direkt zu wiederholen und sowas. Das war also sehr emotional aufgeladen hier zwischen den beiden so. Dieses Überthema von, also ne, dass Mercedes Monet irgendwie sich beweisen muss, dass sie Willow Nightingale besiegen kann. So, und dass Willow das mit einer gewissen Leichtigkeit und trotzdem Ernsthaftigkeit, so, weil sie bei aller Quirkiness und so, die sie halt so an den Tag legt und die sie auch, finde ich, einzigartig machen. Ist sie halt auch einfach fucking tough, so, ist einfach eine roughe Wrestlerin.
Mhm. Stimmt, ja.
Und das ging hier schon geil auf und es hatte so eine Ernsthaftigkeit und wie dann am Ende dieses Motiv von, ich nehme dir dein Lächeln.
Ja.
Das ist so ungefähr das, was Mercedes Monet halt Willow Nightingale vermitteln wollte und auch vorher angekündigt hat, während Willow sagte, sie würde halt ihr am Ende siegreich ins Gesicht lächeln. Ja. Dass das dann in diesem Finish, in diesem modifizierten, wenn man so will, Crossface, der halt zu so einem Mundwinkel-Langzieh-Ding wurde, kulminierte, das ist schon großes Tennis, Storytelling-mäßig. Das hat mir sehr gut gefallen.
Absolut.
Wenngleich das Finish mit der Ringglocke nicht so gut funktioniert hat.
Ich wollte gerade sagen, das war das eine Match, wo das Finish nicht funktionierte. Hm. Ja, ich weiß nicht, was sie sich da ausgedacht haben irgendwie. Also sie hat weder, also Nightingale hat weder getappt, noch hat sie I quit gesagt. Aber die Ringglocke ertönte dann irgendwie. Sie war auch nicht richtig
passed out
war sie auch nicht so richtig. Das war irgendwie fehlerhaft, keine Ahnung.
Sie hat versucht, dann sofort zu kaschieren, indem sie nach dem Ertönen der Ringglocke sich halt hat zusammensacken lassen, als wäre sie schon vorher ohnmächtig gewesen, aber die Kamera war halt voll drauf.
Ja.
Da gab es nichts zu kaschieren.
Genau. So. Sie wurde dann ohnmächtig, als Monet schon den Griff gelöst hat.
Ja.
So.
Naja.
Aber sonst natürlich alles fein gemacht hier. Es gab ein paar echt coole Moves und eine gute Geschichte. Ja. Schön, kann man machen. Mercedes Monet ist World Champ.
Ja.
Erste Mal, ne?
Ja, genau, das ist der eine Titel, den sie bisher nie gewinnen konnte. Ist natürlich crazy, dass sie den auf, also finde ich, ihrem heeligsten Run bisher, so, die war echt unangenehm gegenüber Willow und anderen Wrestlerinnen, wirklich ehrlich unangenehm, dass sie ausgerechnet bei so einem Event wie All In sich in dieser Rolle, sie, die sonst so viel versucht hat, als Wrestlerin immer allen zu gefallen, sich diesen Titel holt, ist irgendwie ein bisschen ironisch, aber auch irgendwie geil, so, weil das ist das, was sie am besten kann, was ihr steht, was ich ihr viel mehr abkaufe.
Ja.
So, und vielleicht ist genau das richtig, um diesen Titel zu gewinnen. Ja.
Schön. Gut.
So. Lang genug drum geredet.
Langer Gang durch den Tunnel.
Langer Gang durch den Tunnel.
Will Ospreay, Alter.
Billy Goat.
Ey, so. Also wirklich, wirklich, wirklich tolle emotionale Entrance. Er läuft halt einfach durch seine Vergangenheit im Prinzip mit wichtigen Rivalen, die er hatte.
In Form von Leuten tatsächlich, ne?
In Form von Leuten, die da einfach stehen und es wurde auch gar nicht gesprochen, ne? Die nickten sich einfach nur zu, die guckten sich nur an, also manchmal gab es auch gar keinen Nicken oder so. Wurde auch zur Kenntnis genommen, dass dann steht da so ein Ricochet und so, die einfach Vergangenheit haben in Japan. Alte Weggefährten, Carl Fletcher und Mark Davis tauchen dann da auf, so.
Aussie Open.
Es ist, war schon emotionale Nummer. Wer war da noch? Den können wir sie auch alle nennen. Seine Frau natürlich, hat ihm nochmal einen Glückskuss gegeben. Mhm. Swerve.
Mhm.
Moxley, bekanntermaßen, Sir Moxley. Britischer Fahnenträger. Man of the Queen. Oh nee, die ist tot. John Moxley hat die Königin getötet. die Fahne aus dem Arsch gezogen und hat sie jetzt quasi Will Ospreay übergeben.
Ja.
Weiß jetzt auch nicht, warum John Moxley ihm eine britische Fahne übergibt, aber ja, war ein schöner Moment. Also es war auch einer, wo da nicht geredet wurde, nicht zu viel gemacht wurde. Ne? Moxley hat dann einfach so auch irgendwie in seinem Gesicht stehen gehabt. So, ja, das haben wir jetzt auch hier ein bisschen gemacht, so im Death Riders Dojo. Und aber auch so dieses, ich freue mich jetzt einfach darauf, was da jetzt passiert. So, er war so, es wird geil. So, also Moxley, nochmal eine schöne Nummer.
Mhm.
Irgendwen haben wir vergessen.
Ja, sicherlich. Und vorher gab es natürlich noch diesen Einspieler auf dem Tron, der auch nochmal seine Geschichte ein bisschen erzählt hat. Ich mag tatsächlich sehr gerne, du hast es gerade schon betont, und ich will es nochmal, dass dabei nicht gesprochen wurde. Also, dass dieses Längslaufen von Will Ospreay an Weggefährten vorbei dadurch einfach symbolisch wirken konnte, weil ich finde, also man kann, ich finde es einfach so ein sympathischer Typ, so, das ist so einer, der macht den Scheiß schon lange, so, das ist jemand, der vermutlich sehr respektiert ist, so, und auf diesem Weg, der lang war, ne, der ist schon eine ganze Weile bei AEW und sie haben sich sehr lange damit Zeit gelassen, ihn in diese Position zu bringen. Der hätte locker nach seinem Debüt World Champ werden können und es wäre ein krasser Banger gewesen, aber dass der ein All-In hinter sich lassen musste, um das nächste All-In in Wembley dann diesen Moment zu kriegen, gegen ausgerechnet Kenny Omega, so.
Ja.
Sein Vorbild ja auch, so haben sie es stilisiert. Ey, es ist schon voll schön, dann ihn einfach an diesen anderen Dudes vorbeigehen zu lassen, so, zu denen man sich die Geschichte dann selber denken kann, die in Anerkennung dann einfach da nochmal da stehen. Ich hab dadurch nochmal so stärker das Gefühl bekommen, Will Ospreay ist einfach so einer, zu dem hat jeder eine Geschichte, so, mit dem verbindet jeder irgendetwas und der hat halt was hinterlassen bei Leuten, so. Der funktioniert so, das halt, der ist nicht nur ein fantastischer Wrestler, der ist auch einfach ein Typ für das alles, so.
Mhm.
Das hat dem irgendwie so nochmal eine extra persönliche Note gegeben, diesem Charakter, so. Das mochte ich wirklich sehr gerne. Das mochte ich wirklich, wirklich sehr gerne. Es war irgendwie sehr geschmackvoll inszeniert.
Ja, schön gesagt. Das stimmt, glaube ich, auch. Will Ospreay steht halt auch für eine Art zu wresteln, so, ne?
Mhm.
Dieses High-Intensity-Ding, so, das ist auch anders, als AJ Styles gewrestelt hat, irgendwie.
Ja.
Oder so. Es ist schon, also der hat schon eine andere Nummer da drin, irgendwie. Das ist was Uniques, ja. Er übertreibt es halt so dermaßen im Ring. Kenny Omega ist tatsächlich der das noch ähnlich so macht.
Mhm.
Den ich verbinde die beiden mit so einem ganz besonderen Stil irgendwie.
Ja.
Und das ist schon, ja, deswegen glaube ich auch, was du gerade sagtest, so, dass er bei den Leuten was hinterlässt. So, das ist, wenn du Will Ospreay gewrestelt hast und dann vielleicht sogar mal in einer Geschichte so, hat schon, das ist schon was Besonderes irgendwie.
Ja, das denke ich auch.
Geschmackvoll war es auf jeden Fall, ja. Ja, absolut. Ja, schön. Und natürlich kamen seine Jungs da rein von United Empire oder wie die heißen, ne?
Ja.
Ja.
In dem Fall, also wirklich, von der Entrance bis zur letzten Ringglocke und darüber hinaus perfekt. Also jetzt gar nicht so objektiv oder sowas, aber hoch emotional, mitreißend, fantastisch gewrestelt, tolle Match-Story. Also du kannst ein Main-Event eigentlich nicht besser machen als das. So, ich zieh meinen Hut. So, also Will Ospreay ist jetzt. Also, weißt du, wenn es eine Fackelübergabe gibt, und deswegen ist eigentlich auch geil, dass es die bei Cope und Cage und den Young Bucks nicht gab, weil dann hättest du zwei Fackelübergaben gehabt, so.
Drei, wenn man die Stings noch dazu nimmt.
Aber weißt du, so, ist schon geil, dass dieses Phänomen von einem Wrestler Kenny Omega in Anführungsstrichen seiner Company, die er mitgegründet hat, bei so einem Event, auf diese Art, diesem Typen, nach den Jahren, die der jetzt schon bei AEW einfach das Produkt so massiv bereichert hat,
ja,
die Fackel übergibt an einem Punkt, wo man von Kenny Omega halt auch einfach wirklich begründet daran zweifeln kann, ob das nicht vielleicht sogar der letzte mögliche Moment dafür gewesen ist, so, ne? Also seine Karriere war gedanklich schon vorbei.
Ja, fast so. Sein Leben, ne?
Genau. Und wie er zurückkam, hat nicht danach ausgesehen, als könnte er sowas, was er hier gemacht hat, machen. So, und ich habe unglaublichen Respekt davor, dass Kenny Omega sich, und ich kann mir das nicht anders erklären, zu so einer Form zurückgebaut hat, dass der nochmal so ein Match machen kann, um das zu tun, was er hier für Will Ospreay gemacht hat. Ja. Das ist, finde ich, eine der respektabelsten, größten Leistungen eines Wrestlers, die ich je gesehen habe. Wirklich. Also, weil das ist nicht nur dieses Match, das ist alles, was der davor machen musste, damit er sowas nochmal machen kann. Ich finde das, für mich Kenny Omega der Held tatsächlich. Ja. Auch wenn er der Verlierer ist, der Held von All In, weil das ist so groß.
Ja.
So.
Ja, stimmt, Mann. Undenkbar, ne, was der sich reingelegt haben muss, um in dieser Form zu sein. Sieht optisch so aus, so gut aus wie nie. Und hat wirklich eines seiner besten Matches ever so gemacht. Wenn man an Kenny Omega Matches denkt, fallen dann so, weiß ich nicht, 5 extrem heftige ein. Viel davon mit Okada.
Eins davon mit Ospreay schon vorher.
Ja. Ey, vom Gewaltaspekt her und so, waren die fast auf einem Level.
Ja.
So, halt ein bisschen anders.
Ja, ja.
Ja, und das ist vollkommen richtig. Also gut, dass du hier nochmal Kenny Omegas Leistung auch nochmal hochhältst. So, der hat halt für immer jetzt etwas so Wichtiges in der Karriere von Will Ospreay geleistet.
Ja.
So, ne? Also das ist halt so ein bisschen, ey Mann, ich sehe da so eine kleine Parallele zu Cody Rhodes und Finish the Story, ne? Auch wenn, also Cody Rhodes musste auch einmal WrestleMania verlieren, ne? Bevor er dann im nächsten Jahr eben seine Story beendet hat, so.
Ja.
Will Ospreay war, du hast gesagt, es war, glaube ich, kein World Title Match bei dem ersten All-In von ihm, oder?
Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht. Aber er war da halt auch noch nicht in diesem World Title. Er hat auf jeden Fall keinen fucking World Title gewonnen. So, richtig, ne? Sondern musste danach noch ein paar Dinge gehen. Er musste danach noch diese Death Rider Story, die konfus war, durchlaufen.
Ja.
Auch das hat ihm irgendwie noch was mitgegeben. Das war schon auch so ein bisschen Cody-mäßig, was man hier gemacht hat.
Sicher. Ja, ja.
Fällt mir gerade so auf, weil du das gerade nochmal erwähnt hast, dass der eben auch eher hätte eben World Champ werden können, so, weil klar, ist Will Ospreay, Mann. So, gemacht für AEW.
Voll.
Also es ist wirklich so, als wenn alle Jahre davor Will Ospreay eigentlich nur darauf vorbereitet haben, irgendwann bei AEW, bei All in Wembley World Champ zu werden.
Ja. Also ich meine, der inoffizielle Posterboy für das Produkt AEW ist er sowieso, also zumindest für einen Aspekt, so, ne? Schon längst und Ey, und das ist jetzt genau das richtige Jahr. Auch so, dass ein Jahr, in dem dieser Titel vorher von Darby Allin getragen wurde. Mhm. Und Darby Allin das gemacht hat, was er gemacht hat für diesen Titel.
Ja.
So, und es dazwischen halt MJF gab mit all der MJF-igkeit. So. Ja. Und es dann aber eben dieser Kenny Omega ist, der sich das Ding geholt hat gegen MJF mit einer Superman-Performance, so. Also wirklich so. Ne? Wirklich, als wäre er wieder auferstanden und zu alter Stärke zurückgekehrt, so. Und das hat er auch in dem Match ja nochmal erzählt, an zwei Punkten, so. Gerade am Ende mit so One-Count-Kickouts, die einfach krass waren, so. Also das ist so. Ich bin, und Ospreay hatte ja auch diese Momente vorher, wir hatten das in unserer letzten größeren AEW Review schon mal, so, ne, mit diesem zum Moxley gucken und dann so Kickouts. Also es gibt auch schöne Parallelen zwischen den beiden. Ey, Mann, ich habe das Match wirklich von Anfang bis Ende so doll gefühlt und habe so einen heiden Respekt davor, wie gut dieses Event hier abgeschlossen wurde in der letzten, keine Ahnung, dreiviertel Stunde oder sowas, wenn du Entrance und Postmatch so mitzählst. Ja. Das ist schon einfach, besser geht Wrestling halt nicht. So mit all der Emotion und all dem, was so man an Historie reinpacken kann. Natürlich, so ein Match kannst du nicht bei jedem Event machen, ne? Dafür brauchst du halt einfach diesen Aufbau über Jahre und die Beziehung, die da drin steckt.
Genau.
Aber dafür sammelt man diese Historie auch. Dafür lässt man sich dann auch im Zweifelsfall paar Jahre Zeit, um Will Ospreay an diesen Punkt zu bringen. Und das ist so ein Vertrauensbeweis in das, was da kommen kann, dass man das eben nicht rusht, sondern es noch geiler knallen lassen kann. I'm in love.
Ja. AW at its best.
Voll.
Ey, und schon wieder Kenny Omega so, ne? Der hat ja auch damals einfach die Page-Story mit Hangman und so war ja auch die Schlüsselfigur.
Ja.
Und so, also der macht unfassbar wichtige Arbeit da und es ist wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert, dass Omega und auch Will Ospreay dieses Match hier und diese Story so erzählen konnten, nach den Verletzungen, weil auch Will Ospreay war ja verletzungsgebeutelt.
Oh ja.
Dieses Jahr.
Ja.
Auch schwer.
Ja.
So. Sehr. Das ist alles nicht easy.
Ja.
Und, boah, ey, hier diese 35 Minuten reines Match so zu worken, ey, das ist wirklich eines der besten Matches, die ich je gesehen habe im Wrestling. Match des Jahres. So, ich glaube, da kommt nichts mehr, was da irgendwie dran reichen kann.
Ja.
Mit allem, was auch nebenbei passierte und so. Es ist ein unfassbares Match. Also wir müssen die Moves jetzt nicht alle durchgehen. So. Man kann dieses Match gar nicht rückwirkend irgendwie erzählen. So, ne? Also da sind Dinge passiert, die ich so noch nicht gesehen habe. So. Ich habe noch nie gesehen, dass man einen Tiger Driver so nimmt. Also
das vor allem, das ist dumm, auch den so zu nehmen. Darum, das macht man nicht.
Nein, das macht man nicht. Also ich dachte wirklich, Kenny Omega muss sich jetzt das Genick gebrochen haben. Einfach mit dem Kopf. So seitlich Kopf und Tiger Driver gefressen.
Wie unangenehm er danach halt so einen Nervenschaden in seinem Arm gesellt hat.
Linke Hand gesellt, ja. Ja.
Das ist also
was Ospreay hier geschluckt hat, auch so diesen. Also Kenny Omega hat Ospreay ja mit V-Triggern einfach
gefüttert.
Gefoltert so. Und ja, gefüttert. Also ist halt wirklich irgendwie so ein Springboard-Cutter einfach gegen das V-Trigger-Knie in den Nacken.
Ja.
So, ne, solche Moves, dieser komische, die Powerbomb draußen gegen so einen aufgestellten Tisch, Kopf voran.
Ja.
Ey, ich raffe nicht, wie, also, ich verstehe diese Art der Qualität nicht, die diese beiden Leute haben, hier nicht zu sterben. Du musst ja so gut sein, dass du irgendwie diese Sachen überlebst. Aber der Impact ist ja da.
Ja. Ja.
Ich raff's nicht. Aber ich habe das Match auch gehasst einfach, weil ich kann danach jetzt erstmal kein Wrestling mehr gucken, keine normalen Matches so.
Ja.
Das finde ich alles langweilig jetzt erstmal eine Zeit lang. Das ist echt schlimm. Das ist wirklich schlimm, weil ich weiß ja jetzt, wie Impact und Stiffness und so aussehen können und habe das jetzt erstmal in meiner Platte so eingraviert. Ja. Aber nur, nutzt nichts. Man kann nicht immer solche Matches machen. Ist auch wirklich körperlich dann nicht gut. Also auch die können das nicht jeden Monat tun.
Ja.
Ich will nicht wissen, wie es Omega diese Woche geht. So, der muss ey, ins Krankenhaus eigentlich.
Ich meine, der spricht auch so schon genug darüber, dass er jeden Tag Schmerzen hat.
Ja.
Und deswegen ist das, was ich vorhin gesagt habe, mir auch wirklich sehr ernst, dass ich einen Respekt vor dieser Leistung habe. So.
Märtyrer, ja.
Ist einfach so, ne? Also der nimmt auch dieses Legacy-Ding einfach scheiß ernst, so.
Ja.
Nee, ich mag... Und das ist das jetzt, hier rundet sich das ab, was ich so eingangs gesagt habe zu dieser Highlight-Geschichte, ne? Dass hier so verschiedene Dinge oder mehr oder weniger alles zu so einem Highlight-Endpunkt gekommen ist. Das gilt natürlich ganz besonders für dieses Match, völlig klar. Und wenn das aber so ist und mir glaubhaft hinerzählt wird, dass das hier den beiden so wichtig ist, dass die dafür weit über ihre eigentlichen Grenzen hinausgehen. Sowohl was ihre Nehmerqualitäten angeht, als auch die Bereitschaft, was sie dem anderen antun wollen, angeht. So, im Rahmen des Möglichen, was man so im Wrestling tun kann. Dann kann es solche Matches halt auch einfach nicht dauernd geben. Also nee, weißt du, das braucht dann so einen Anlass und so eine Historie und so.
Ja.
Das haben sie hier mit Würde gemeistert und das macht mir, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich danach nichts mehr gucken kann. Ich verstehe, wo du herkommst. So.
Ja.
Aber das ist für mich so in so einer Welt für sich einfach, weißt du, das gibt's einfach einmal alle so und so viele Jahre in der Karriere eines Wrestlers, dass man sowas so durcherzählen kann, dass ein Match das aus dieser Person rausholen kann und danach muss es dann auch wieder eine Rückkehr zur Normalität geben. Aber was ist schon Normalität für Will Ospreay? So, also ich mache mir legit Sorgen darum, was der seinem Körper antun wird, wenn Darby Allin halt schon einen Darby Allin Run hatte.
Ja.
Was für eine Art Fighting Champion wird denn Will Ospreay sein, Alter? Das wird wild, Mann.
Ja.
Das wird echt wild.
Keine Ahnung, wie das abgeht. Weiß ich auch nicht. Der ist 33, aber der hat halt schon echt so viel mitgemacht, körperlich.
Ja, ja. Ja.
Kommt erst noch in sein bestes Wrestling-Alter. Vielleicht ist er aber auch drin, weil er halt eben so crazy ist.
Ja.
Also, dass er es gar nicht so lange machen kann, wie jetzt ein AJ Styles das machen kann oder so. Ja. Ey, gut, das muss man sehen. Ich wünsche ihm alles Gute.
Ja.
Ist das ein bürgerlicher Name? Ich check gerade noch so ein paar Namen von AW-Leuten.
Will Ospreay, glaube ich.
Ja. Peter Charles ist noch in der Mitte, aber es ist sein Name. Ja.
Ja. Ja, der Dings, also wenn du schon das mit Namen machen willst, Kenny Omega, haben wir auch, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, ausreichend oft, dass er Tyson Smith heißt und wirklich einen der generischsten möglichen Namen hat. Deswegen ist Kenny Omega schon gut.
Tyson. Ja.
Dings, einmal kurz die Charaktere. Ich, für dieses Match fand ich den manischen Kenny Omega, der sich, weiß ich nicht, in dieser Selbstsucht also selbst der Größte zu sein und Will Ospreay halt die Leviten zu lesen und einfach zu zeigen, dass er für immer sein armseliger Schüler sein wird oder dass er noch nicht bereit ist, quasi sich dem hier geschlagen zu geben, weil er sich halt eben zurückgebaut hat zu der Maschine, die er immer noch ist. So, für das Match habe ich den mega gefühlt. So, es ist super irritierend immer noch Kenny Omega so zu sehen,
zu hören.
Ja, ich kann mir aber halt wirklich vorstellen, dass diese Figur, diese Manie, die da drin steckt, schon ein Fünkchen Wahrheit hat, weil das vielleicht notwendig ist, so zu sein, um das hier auf die Beine zu stellen, nach dem, was der halt so erlebt hat, mit seinem zwischenzeitigen beinahe Karriereende, so, dass es gar nicht anders geht, dass es einfach wirklich eine Karikatur von einer selbstzerstörerischen Seite von ihm ist, so, die halt einfach sagt, so, Mann, wenn ich meine fucking scheiß Karriere zu einem anständigen Ende bringen will, dann muss ich mich halt jetzt einfach halb umbringen, so, und ich bin halt einfach immer noch so scheiße gut, so, und die einzige Komponente, die halt nicht stimmt an dem Ding ist, ja, und der Will ist halt einfach ein Loser, das glaube ich nicht, dass er das denkt. Aber alles andere, so was er auf sich projiziert, das glaube ich in diesem Moment schon, dass das, weißt du, so eine übersteuerte Variante davon ist, um das hier möglich zu machen. Und irgendwie ein total interessanter Twist auf die Figur Kenny Omega.
Redest du von Kenny Omega oder Tyson Smith?
ja, genau. Also wo natürlich etwas von Tyson Smith in Kenny Omega, der sonst halt einfach eher ein sympathischer, zurückgezogener Dude nach außen zu sein scheint. Da so durchkommt so eine Dunkelheit, die ich irgendwie irritierend und gleichzeitig seltsam passend finde.
Ja, ich glaube, eher so manisch-psychotische Charaktere sind natürlich immer irritierend. Aber es ist eine schöne Idee, das so zu denken, dass er das für sich auch irgendwie nochmal machen muss. Einfach um so eine Stufe einfach irgendwie nochmal gehen zu können. Ja. Ey, ich weiß nicht. Also da halte ich mich jetzt zurück, weil ich habe ja die letzten Wochen, wo er halt wirklich, also es ist ja, der ist ja erst seit kurzer Zeit, so hast du gesagt, seit einer Woche oder so, ne?
Ja, oder vielleicht zwei oder sowas.
Ja, also das habe ich nicht mitbekommen. Deswegen war ich völlig schockiert darüber, wie der jetzt, dass er auf einmal wie Leo Rush ist, fast schon.
Ja, also rückwärts quasi. der ist schon relativ früh gegen Ospreay geturnt, so.
Ja.
Und auch klar Heel gegangen in der Nummer. Ospreay hat Kenny schon noch hart abgefeiert bei seiner Championship Celebration und wirklich ein Loblied auf ihn gesungen, so. Aber dieses wirklich so weirde Psycho-Ding, das ist erst zum Ende hin so durchgeknackst durch Kenny, ja. Also, dass auch die Kommentatoren angefangen haben, das mitzuzählen, zu sagen, Kenny snapped, so.
Mhm.
Ja. Und ganz funny, weil Mox hat zu Kenny Omega etwas gesagt. Moxley ist ja dann schon auch immer dieser Philosoph, ne, im Zweifelsfall. Der hat zu ihm gesagt, some people are what they are, can't pretend to be anything else, even if they try.
Mhm.
Und das hat mich so ein bisschen auf diesen Gedanken geführt von, kommt jetzt so ein Stück Wahrheit über Kenny Omega beziehungsweise Tyson Smith durch, die bisher halt einfach weitgehend verborgen geblieben ist vor uns. Fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. So. Ja. Weil ansonsten ist das halt einfach ein kruder Satz von Jon Moxley.
Ja, einer von vielen. Das kann ja immer alles heißen, das kann aber auch einfach nichts heißen.
Richtig,
ja,
richtig.
Jon Moxley als martialischer Philosoph ist halt schwer einzufangen.
Genau. Genau, aber das war ausnahmsweise mal so ein Satz, der hat dann was gemacht, so irgendwie für das Match. Bei mir.
Ja, cool. Ja, Moxley war ja auch wichtig für diese Fehde.
Definitiv.
Kann man nicht anders sagen. Ja.
Und dann der Charakter Will Ospreay, ne? Also du kannst jemanden nicht viel krasser als Babyface aufbauen, als sie das jetzt mit ihm gemacht haben zuletzt. So. Also der hat ja so doll, auch wie gesagt, das Loblied auf seinen Gegner hier gesungen und trotzdem dabei so stark sein Mann gestanden, ohne jemals die Grenze zur Respektlosigkeit zu überschreiten. Das ist schon ein starkes Stück, wie man das auch geschafft hat, diese Death Riders Nummer mit all dem zu erzählen, wie der sich halt auf eine Seite mit dieser dann doch klar weiterhin als Heel Faction auftretenden Gruppe zu assoziieren, um sich auf dieses Level zu bringen. Nur damit er sich am Ende von ihnen wiederum distanziert, aber trotzdem in einer gewissen Dankbarkeit, so. Und dann gab's halt auch den Jon Moxley kommt rein, in der letzten Woche, glaube ich, oder Woche davor, vor All In und bietet nach einem Beatdown gegen Kenny Omega, Will Ospreay die Plastiktüte an, um Kenny auf das Match vorzubereiten, wenn man so will. Und Ospreay geht halt nicht drauf ein und macht es nicht und markiert damit auch seine Zäsur so zu Death Riders und die klare Kante von so, ey, nee, ich nehme alles Harte von euch mit und das ist alles cool, aber es gibt einfach fucking Grenzen so. Das ist schon cool. Also der passt einfach für das, wofür AEW stehen will, als Babyface perfekt. Und das haben sie sehr gut inszeniert. Sie haben sehr viel da rein investiert, sehr viel Kitsch auch so. Mm. Wahnsinnig viel so, dieses ganze Nationalstolz-Thema und nie ist ein Brite auf britischem Boden World Champ in irgendwas geworden. So, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ey, Mann, AEW hat alles investiert in diesen Run, diesen Moment für Will Ospreay, inklusive dem Leben von Kenny Omega. So, das ist schon
inklusive,
das ist schon wirklich, also ja, krass, also es war glasklar, dass er das gewinnen muss, ne? Und dass es dann trotzdem alles so geil zusammengegangen ist, das ist einfach ein Meisterstück.
Ist ein Meisterstück, ja. Das haben wir schon, ich glaube, wir sagen das jetzt zum dritten Mal bei AW, bei so Geschichten.
Ja.
Ich glaube, ich habe es mal bei Page gesagt, du hast mal irgendwann, ich glaube, zu Swerve oder so, ich weiß nicht. Also es gab halt diese Meisterstücke von AW, ne? Und die gibt's halt erst 7 Jahre so. Es ist nicht einfach, ein Meisterstück zu machen, haben wir ja gerade gesagt, weil das mitunter Jahre braucht. Und halt eben das von dir angesprochene komplette Investment, so, ne?
Ja.
Also du musst da wirklich, ja, all in gehen halt. Deswegen ist dieser Name auch wirklich sehr passend für das Pay-Per-View, weil true. Du gehst halt all in hier mit einem Ficker.
True. Very true.
Und ja, es ist das perfekte Babyface. Das perfekte Babyface. Du hast den moralischen Kompass mit den Death Riders nochmal klargestellt, aber gleichzeitig auch den Willen, besser zu werden und da was zu machen. Deswegen kann man schon sagen, so, er hat die Death Riders so ein bisschen benutzt, so, für sich irgendwie, um halt eben vorbereitet zu werden. Und das ist jetzt irgendwie so eine, ausnutzende Situation war oder so, aber,
mhm.
Ne, weil Moxley hat ihm ja auch nochmal wirklich gesagt, so, ja, ist alles okay. So, ne?
Ja. Also
kurz vor dem Match von Moxley nochmal die britische Fahne zu kriegen, so,
ja.
Zeigt ja auch, dass schon okay ist, so, dass Ospreay halt nicht den kompletten Weg mitgeht, in die Death Riders so gehen.
Ja.
Das heißt, da ist auch viel Respekt drin und so, dass halt nicht so schwarz und weiß, dass du halt jetzt irgendwie hast, so, ja, okay, gegen die Faction geturnt, das heißt, die Faction hasst dich jetzt, ist halt da nicht. So, ne? Es gibt halt Animositäten, so, super, super, super gut erzähltes Meisterstück.
Ja. Ja.
Und dann ist halt noch dieser reale Faktor da drin. Ich habe dir das nach dem Gucken noch gezeigt, dieser kleine Ausschnitt aus der Pressekonferenz, wo Will Ospreay nach All In da sitzt einfach und irgendein Journalist fragt einfach so, ja, hey, was würde deine Mutter jetzt denken so? Oder was würde die denken, wenn du vor ein paar Jahren oder wenn sie vor ein paar Jahren gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was der Journalist gefragt hat, jedenfalls ging es um seine verfickte Mutter. Und er fing einfach hart an zu weinen so und konnte eigentlich dieses Interview kaum geben. So hat er nur gesagt, sie wäre sehr glücklich und so. Ich weiß gar nicht, ob sie verstorben ist, ob sie krank ist, ob sie, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber es war auf jeden Fall hochemotional so. Und das zeigt halt auch wieder auf dieser wirklich sehr realen Ebene, dass Will Ospreay halt hier wirklich ernst ist, so, dass das real ist. So, ne? Wir sind hier nicht irgendwie jetzt in einem völlig abgewichsten Entertainment-Kosmos so. Das bedeutet dem was, dass der diesen Push bekommen hat und dieses Investment. So, absoluter Wahnsinn.
Ja. Seine Mutter war ja auch Teil des Matches. Sie ist die Erzählerin dieses Videopackages.
Ach so, guck, okay. Ja. Gut, das ist schon mal gut, dass sie nicht verstorben ist, oder?
Nein, genau.
Der deswegen weint, sondern einfach nur aus, wahrscheinlich Stolz und Freude.
Ja, das ist schon, also ist wirklich süß. Wirklich sehr, sehr süß.
Ja. Ja, und das braucht es dann auch halt, ne? Es braucht dieses, wenn du so ein Top-Babyface mit allen drumherum haben willst, dann braucht es auch diese Komponente. Dann kann der halt nicht auch im Real Life heutzutage 2026 halt irgendwie ein kühler Roboter sein oder ein Arschloch oder was weiß ich so.
Ja.
Der muss schon auch okay sein. So.
Ja. Ja.
So. Ja, dafür ist 2026 zu gläsern, was das Wrestling-Business angeht.
Ja, voll.
Deswegen kannst du hier im Punk auch nicht. Naja, gut, lass mal.
Ja. Ist so geil, dass es kommen so viele Sachen jetzt am Ende zusammen. Weißt du, man kann das weird finden, dass man Kenny Omega extra heel-turnt, damit du ein Babyface gegen einen Heel bei diesem Ding hast, obwohl man beide auch als Faces hätte gegeneinander Fackel übergeben lassen können. So.
Mhm.
Aber um all die Qualitäten von Will Ospreay und die Opfer, die er bringt, herauszuheben, musstest du das halt machen. Weil dann konnte Ospreay halt sagen, hey Kenny, bist du halt wieder nicht bei Dynamite gewesen. So, wahrscheinlich, weil Kenny Omega nach jedem Match 2 Wochen Reha braucht. So.
Ja.
Aber halt im Ernst, so, ne? Der konnte halt all die Dinge, die er halt macht. So, ich meine, der Kenny, Will Ospreay, ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist, aber bis vor kurzem war es zumindest auch einfach so und das ist absurd. Ich meine sogar, ist immer noch so, der fliegt halt einfach ständig von England über den Teich in die USA für diese Shows. Der ist ständig in jeder Show, aber der lebt halt nicht da.
Ist das so immer noch?
Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber der hat das halt eine,
hat eine Weile gemacht.
Eine ganze Weile durchgezogen. So. Und er hat es auch letztens nochmal wieder bemüht, in der Promo das zu erzählen. So. Ja. Es ist schon crazy, was das für ein Commitment ist, so gemessen daran, wie oft der halt auch einfach sich durch diese Shows ballert und mit was für einem körperlichen Einsatz auch, während er halt gejetlagged des Grauens sein muss. Mhm. So, und dann ist das auch schon ein Ding, dass man Kenny Omega eben in diese gegenteilige Rolle nochmal rein erzählt, damit Ospreay diese Qualität betonen kann. Mhm. So, ne? Also, und das meine ich halt mit so Invest in jeder Hinsicht halt, weil man ganz viele Sachen darauf hingebaut hat, die Stärken und das Besondere. Und ey, letztendlich das eine Wort, was Will Ospreay für mich halt echt auszeichnet, einfach Leidenschaft.
Ja.
So, wirklich auf das Podest zu heben, das man braucht. So, weil der ist also sowohl im Ring als auch am Mic, als auch offensichtlich in seinem ganzen Invest für Wrestling einfach ein extremer Leidenschaftler. Und wenn hier eins gezeigt wurde, dann halt das so, dass man das ernst nehmen darf. Und alle anderen haben diese Geschichte von Will Ospreay, das ist zumindest mein Eindruck, versucht, mit einer ebenbürtigen Leidenschaft ins Ziel zu tragen.
Mhm. Absolut, Mann. Das ist das, womit sich AEW gerade auch einfach wirklich absetzt und womit AEW einfach bei mir funktioniert, so, ne. Das ist halt nicht nur mit Ospreay so, mit dieser Leidenschaft. Das sehe ich bei so vielen Leuten da. Diese Charaktertransformation von Kyle Fletcher, über den wir heute viel geredet haben und so, ne. Da sind so viele Leute bei, wie sich Tekler da reingehängt hat, diesen Sommer. So, da sind so viele Leute, die es einfach so krass ernst nehmen. Ey, Swerve und Hangman auch so Typen.
Ja.
So, die geben halt alles für den Scheiß, ne? Moxley. So, du kannst ewig weiter Leute aufzählen. Darby Allin, Alter. Wobei, das ist eine andere Liga. Ja. Also, die haben halt einen unfassbaren Hunger und Drang, da so richtig alles reinzulegen.
Ja.
So, da ist nichts gesättigt, da ist nichts irgendwie gleichtönig, es ist immer dynamisch, es geht immer irgendwie weiter. Manchmal komisch, manchmal geil. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich eine krasse Promotion geworden.
Ja.
So. Die Mentalität ist einmalig.
Ja. Ja, voll. Ich lehne mich aus dem Fenster. Für mich war das die beste Show, die AEW jemals veranstaltet hat. So. Mhm. Und daran hat dieses Finale bestimmt 50% Anteil. Aber eben auch all das, was ich vorher über die anderen Paarungen gesagt habe, ne, mit all den kleinen Nebensätzen, die da jetzt so waren, aber AEW hat sich gefunden und AEW schafft es halt einfach mitzureißen, so in das rein, was sie letztendlich zeigen wollen, nämlich wirklich Leidenschaft für Wrestling, so.
Ja.
Ja, das ist schön.
Absolut. Ich kann das mit dem beste Event von AEW bisher nur nicht sagen, weil Paige einfach keine prominente Rolle hatte. Deswegen ist es immer. deswegen kann ich es aber nicht sagen. Ja, aber vermutlich stimmt es. Okay. Trotzdem. Ja.
Meine Tochter ist letztens an so einem Friseurladen vorbeigegangen, wo so eins von diesen, ne, Werbefotos dann halt so war, wo immer so Frisuren sind, so.
Ja.
Und der hat so irgendwas mit so Löwen geworben und hat dann gesagt, guck mal, Papa, hier kann man so Löwenfrisuren machen. Naja, Niklas braucht sowas ja nicht, der hat schon eine.
Geil. Gut, dass der, ja, geil. Wo ist der Friseur? Ich möchte Namen. Mit der Adresse. Ja. Geil. Wie du jetzt von Frisuren einfach, wie von Hangman jetzt einfach auf Frisuren gekommen bist, auch ja. Gedanklich. Den Schritt aber nicht mitgeteilt hast, sondern einfach zu diesem, zu der Anekdote kamst. Ja.
So viel habe ich jetzt allen Beteiligten zugetraut. Transferleistung.
Ach, Leute, war das schön.
Ja, war's.
Ja. Sehr. Traumhaft. Was macht denn AEW jetzt noch so in der nächsten Zeit? Ich guck mal, was das nächste Event ist. Wann das ist. Wir haben jetzt als nächstes, ja gut, nach All In kommt natürlich All Out. Oh, in Chicago. CM Punk wird dann wieder kommen.
Und zwar schon in einem Monat.
Ja, ja. 26. September, das ist echt bald.
Jo.
Chicago, okay.
Schauen wir mal, wa?
Da wird Jack Perry auf jeden Fall irgendeinen Titel gewinnen.
Du Schmutziger.
Einem Shattered Glass Match.
Ja. Oh, herrlich.
All Out will feature professional wrestling matches.
Man ja. Kann es kaum.
Cool. Okay. Haben wir's, oder?
Schon.
Toll. Ja, Gunther hat hier überhaupt nichts zu melden.
Weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde.
Ja, wirklich, das ist ein hier. Was soll er denn machen? Gunther bei AW? Wäre das eine Idee?
Was glaubt ihr zwei Folge, über was ihr hier redet, hä?